Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und...
Let's Talk About... Deine Anmoderationen werden auch immer progressiver, ne? Jetzt hakelst du dich weit aus dem Fenster. Let's Talk About Spandex ist auch am Mikrofon. Hallo, ja. Liebe Community, wir trinken köstliche Limos, weil es wird Sommer langsam in der Stadt. Hot ja. Town, Summer in the City.
Ich dachte, da besorge ich schon eine Super Zero hier, dann kann aber man die auch einmal gut, akustisch hörbar gehen. Machen. Was bitte?
Auch alle anderen Limos sind bestimmt wahnsinnig gut, wenn sie uns Geld geben.
Ja, ja, das okay. Ist ja auch nur die Sorte. Vielleicht haben ja auch andere Marken Super Zero im Angebot. Mhm. Und wenn nicht, sollten sie das haben.
Es ist in eurer Verantwortung, nicht in unserer. Der Markt regelt. Erstmal, herzlichen Geburtstag. Mein Co-Host hatte nämlich Geburtstag.
Ja, und das ist auch schon einige Wochen her.
Aber jetzt könnt ihr, also spätestens jetzt solltet ihr alle ein Abo dalassen und einen Kommentar und sagen, hey, Geburtstag oder ähnliches. Ansonsten fühlen wir uns nicht beachtet. Und ich habe da das Geschenk vergessen, deshalb habe ich es endlich mitgebracht.
Danke. Ich wollte gerade sagen, du warst ja eigentlich da, als ja. Ich eine Woche später nachgefeiert habe, aber das Geschenk hattest du.
Also erstens,
dich vergriffen.
Ich habe die falschen Beutel gegriffen, weil ich so viele Jutebeutel habe. Christian ist auch im Besitz jetzt von einem von drei Let's Talk About Spandex Jutebeutel-Prototypen von einem guten Hersteller, ein Bio-Nachhaltigkeit-Super-Jutebeutel.
Und auch noch von dir selber gezeichnet, das ist schon.
Und von mir selber gezeichnet, das ist schon was Realist. Der Druck ist auch sehr gut. Ich muss nur mit dem Hintergrund, glaube ich, bei der nächsten Batch transparent werden. Ich glaube, es sieht ja noch geiler aus, wenn das mit der Tüte mehr verschmilzt. Ich dachte ursprünglich, das sieht cooler aus, wenn das wie so ein Bild auf der Tüte prangt. Ja. Geht aber noch ein bisschen besser, aber dafür sind ja Prototypen da. Jetzt komme ich mal direkt zum Thema, Christian. Da drin ist übrigens ein Film von einer Oscar-Gewinnerin, weil du gesagt hast, dass du Superheldenfilm langsam müde wirst.
Achso, willst du erstmal zum Thema oder soll ich vorher schon mal auf
die Du kannst Tüte reingucken greifen. Und dann komme ich zum Thema. Das ist eine Oscar-Gewinnerin, das Film.
Mach mal hier so, ist spannend. Was ist da drin? Oh. Oh, hauaha.
Das hast du nämlich jetzt sofort. Jetzt gucken wir nämlich Superheldenfilme von Oscar-Gewinnerinnen.
Okay. Ich kann nicht sagen, dass ich besonders viel Gutes über diesen Film gehört habe. Es handelt sich um einen Marvel-Film.
Ja.
Eternals.
Die Eternals von der Nomad-Regisseurin. So, jetzt sag mir dann noch einmal, wenn echte KünstlerInnen Marvel-Filme machen, dass das dann besser wird. Nee.
Ich möchte nochmal hier das Zitat, ne? Mhm. Da scheinen andere anderer Meinung zu sein. Die TV Digital sagt nämlich, größer Eternals, diese Halbgötter katapultieren das MCU in ganz neue Sphären.
Na gut, dann will ich jetzt mit der mächtigen TV Digital Lobby nicht
anlegen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Werk.
Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir jetzt auch drei geile YouTube-Beutel im Umlauf haben. Einen habe ich. Einen hast du. Einen könnte man ja vielleicht irgendwann mal verlosen, wenn man Bock auf Sachen hat. Aber ich würde natürlich auch gerne aus diesen Fehlern lernen und eine zweite Batch herstellen. Und jetzt kommt deine Community ins Spiel, lieber Christian, und auch meine. Ich will natürlich gerne die Preise so weiter runterdrücken, wie es geht. Wenn wir beide vielleicht irgendwie aus unseren Lagern 10 Leute, das hört sich an wie so ein Pyramidenscheme, den ich jetzt, wie so ein Pyramidensystem.
Dann verdienen wir daran 2,50 €.
Wenn wir beide nur 10 Leute irgendwo herkriegen, schreibt uns gerne bei Instagram oder sonst wie, wo es gibt echt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, die so einen Beutel hätten. Christian wird bestimmt auch irgendwie sehr werbedienlich den auch in Social Media mal reinposten. Dann kommen wir im Preis, im Herstellungspreis auf unter 10 Euro. Und dann können wir alle mal so als Community geil mit Let's Talk About Spandex, Filme zum Dessert, Wimmelbildbeuteln. Hui, das ist ganz schöner Zungenbrecher. Wimmelbildbeuteln durch Edeka schlendern. Und das wäre doch was. Das ist nämlich sehr schön. Es gibt, glaube ich, über 40 klassische Filmcharaktere auf diesem Beutel vereint. Und wir überlegen ja noch Spielereien, wie dass wir auch diese Zeichnung noch kolorieren wollen und vielleicht auch ein schönes Poster davon mal herstellen.
Ja, das muss man natürlich sagen. Du hast das so detailliert gezeichnet, dass das natürlich in der Größe einfach ein bisschen...
Es geht irgendwann unter, aber das ist beim höheren Druckauflösung, wenn man das transparent macht und das Bild noch ein bisschen größer zieht, wäre das weniger. Ich dachte einfach, wenn wir das Bild ein bisschen einstauchen,
Das ist jetzt schon fantastisch. Ich meine, das ist ja auch schön. Dann hat man so, kann man auch versuchen da. Ich meine, da hinten, da Will Smith in der letzten Reihe, kann ich, glaube ich, schon noch erkennen.
Siehst du, das ist auch so ein bisschen so ein Abstraktionsspiel, so wie so ein Intelligenztest.
Aber ich hätte echt nochmal Bock, das auch nochmal, also vielleicht zusätzlich, vielleicht kann man auch so ein Paket schnüren. Auch noch ein Poster dazu. Dann
sag doch mal, hätte ich auch gerne einen Poster. Wir werden mal irgendwann die Tage mal diese ganzen Bilder mal online stellen. Es sind echt wirklich wahnsinnig viele Charaktere. Manche sind eher gelungen, manche nicht.
Du hast auch echt lange dran gezeichnet, ne?
Gefühl, ja, 3 Wochen. Hast
du wochenlang mir immer den aktuellen Stand zugemeldet.
Ja, wirklich 3 Wochen dran gezeichnet, weil ich echt jede Figur quasi einzeln gezeichnet habe und die dann erst in dieses Zeichnungsding reingesetzt habe. Und einmal hatte diese Zeichnung, also dieses Projekt, so viele Ebenen, dass mir das Programm abgeraucht ist. Und rat mal, wenn ich zwischengespeichert habe. Aber nichtsdestotrotz, es geht von klassischen Comic-Heroes bis zu Helden unserer Kindheit. Also auch ein Barney oder ein Gonzo finden darauf Platz. Aber auch natürlich mein Marvel DC Shedeng, Shedeng, Shebang. Also auch wenn ihr Filme zum Dessert-Fan seid, findet ihr viele Figuren wieder.
Also ich bin die ich finde das ist fantastisch. Ich freue mich sehr über den Beutel. Vielen, vielen Dank.
Und so, auch also liebe Eternals. Community, meldet euch doch einfach mal. Ich habe schon 7 Leute, die ich so ein bisschen in Geiselhaft genommen habe. Aber es sind auch Leute, die sind halb freundschaftlich mit verbändet.
Okay.
Das ist auch mein freundlicher...
Alle, denen man eine Tasse geschenkt hat, die müssen jetzt...
scheiß Beutel kaufen.
Geiselhaft genommen.
Wie ging es denn sonst? Außer Geburtstag im Stadtpark, wie war's? Wir müssen ja erstmal so ein bisschen so 10 Minuten voll machen mit Geplänkel. Das wisst ihr.
Ja, ich glaube, 5 haben wir schon voll.
Fantastisch.
Aber gerade viel zu tun. Ich meine, das war, ist immer so dieses wie sagt man, Winterloch. Also eigentlich, Winter ist ja gar nicht richtig. Also so Januar bis März ist bei mir immer herzlich wenig los. Mhm. Ich habe das ja schon gefüllt, dann noch mit dem Indie-Film mit Lars. Und dann, was haben wir noch gemacht? Keine Ahnung. Und dann
wir haben die Möwe ja vorbereitet und dann wussten wir ja beide, dass dein Mai eher voll wird.
Ja, es zeichnete sich plötzlich ab. Nee, und dann habe ich ja noch so ein medienpädagogisches Projekt mit 8. Klassen gemacht und habe da in 2 Wochen mit denen jeweils einen Kurzfilm gedreht.
Wo du 17 Gangsterfilme gedreht hast.
Genau, ja, das ist so ein Ding im 8. Klassen, Stadtteilschulen, dass die alle Bock haben irgendwie auf Gangster und Mafia. Und das war das
gute Gangsterfilme? Also machen die alle so Tarantino-eske Sachen und dann machen die alle
das kennen die ja in dem Alter noch gar nicht, beziehungsweise das...
Was ist denn das Vorbild? Ich stelle mir vor, dass die nach einer Pastiche arbeiten.
Naja, es ist schwer rauszuhören. Also einer sagte tatsächlich, das war auch der einzige Titel, der mal wirklich rauskam. Du hast die Kinder gefragt, was mögt ihr gerne und dann blicktest du so in tote Gesichter manchmal. Hm. Einer meinte hier, wie heißt denn der hier, Undisputed, dieser Typ da?
Scott Adkins?
Ja, Scott Adkins, aber ich weiß nicht, ob er, ich glaube, das ist ein Undisputed-Teil, aber nach seinem Charakternamen.
Kick.
Irgendwas mit B.
Bonkickman?
Bonker?
Ja, ja, also Scott
aber der Name, Adkins den,
ist
ja den
das
er
großes Ding bei Jugendlichen, die das wegsuchten, das ist offenbar. Der Name von Videothek.
Das ist das, was 8-Klässler gucken gerade.
Okay. Endlich sind wir
an Stadtteilschulen in Hamburg. Ja, und sonst, keine Ahnung. Also man hat irgendwie 4 Tage Zeit mit einer, mit einem, also so eine halbe Klasse, mit einer Gruppe dann einen Film zu drehen. Und der Anspruch ist eigentlich, dass die ihren eigenen Film drehen sollen. Ja. Jetzt hast du natürlich dann irgendwie einen Tag Zeit, um eine Idee zu finden und ein Drehbuch. Und das ist halt echt zäh. Und dann kommen so Ideen wie, man könnte ja Mafia und Drogen. Und dann werden alle erschossen. Dann gehen die 2 Bodyguards von der und erschießen die 3 Frauen, die gefangen sind. Und dann sagst du nur so, ich weiß nicht, ob das
keine
jetzt
Geisel
so cool
kommt
ist, wenn
raus.
Da 2 Jungs irgendwie jetzt 4 Mädels erschießen. Vielleicht können wir uns noch irgendwas anderes ausdenken. Und da so waren die 2 Wochen. Aber es war auch sehr lustig irgendwie.
Speaking of Scott
und es ist so angenehm, mal zu einem Dreh zu gehen oder
echt mal Gangsterfilm machen?
Nee, einfach nicht 10 Kilo tragen zu müssen. Sonst bin ich ja immer irgendwie mit Stativ und Kameras
mit, was
hast du denn und
sonst
Licht.
Gedreht? Mit iPhone?
Ja, das war ja alles da. Nee, das ist ganz cool. Das ist über so ein e.V. und die haben halt für jede Gruppe einen Laptop zum Schneiden, eine Kamera, Ton, ein bisschen. Das war alles nicht super toll, aber auch jetzt echt nicht schlecht für so ein Projekt.
Super. Super.
Das sind so kleine Canon-Henkelmänner so.
Ich will mal Scott Adkins Sache erzählen. John Wick 4 habe ich auch geguckt. Und da spielt ja auch Scott Adkins mit, als deutscher Fettsack. Und ich habe in einem Making-of gesehen, dass der so einen Kartentrick, obwohl er so Wurstfinger, so künstliche Wurstfinger aufgesteckt bekommen hat, hat er so einen Kartentrick halt wirklich beherrscht, was ja schön ist in der digitalen Zeit, dass sich ein Schauspieler so viel Zeit nimmt, um so einen Kartentrick zu lernen. Den kann ich jetzt auch.
Ja. Sehr gut. Ich glaube, ich habe immer irgendwas Misslungenes auch bei Insta bei dir gesehen.
Ja, danke John Wick, was mich inspiriert dazu, was mich genervt hat, dass ein Mensch sich so in so einem, der ist ja eh wahrscheinlich ein sehr willensstarker Mensch, das wirst du nicht irgendwie Kampfsport-Megameister in 1 Million Sachen und so. Ja. Und dass er jetzt auch noch sagt, ich will das nicht digital klären, was ihm wohl angeblich angeboten wurde, sondern hat gemeint so, ich mach das mit meinen komischen Gummifingern. Okay. Wie viel Gefühl musst du in deiner Hand haben, wenn du
komplexe Ich finde den super. Trägst? Ich hoffe, dass wir irgendwann auch noch so ein Mega-Franchise sehen mit ihm in der Hauptrolle. Das fände ich
dass irgendwann mal die Chance
cool.
kriegt, ne?
Ja, weil nichts gegen Keanu Reeves, den finde ich auch super, aber ja. Ich glaube, ich würde auch gern auch noch
ich finde den sehr charismatisch.
Das Ding
sehr
mit
cool
ihm sehen, so. Das fände ich cool.
Ich und nicht nur diesen hat seine Filme null. Das ist so gefühlt, das ist zwar die logische Fortsetzung von Action-B-Movies, die bei mir damals in Videothekenzeiten direkt in der zweiten Reihe ja. gelandet werden. Aber ich will mich mal mit dem so ein bisschen auseinandersetzen, weil immer wenn er so als Nebenrolle, was er ja doch schon manchmal hinkriegt, verwendet wird, finde ich den irgendwie relativ charismatisch.
Ich habe ein paar ganz geile Sachen gesehen. Dieses Ninja-Ding mit ihm war ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. War er nicht auch bei der Universal Soldier-Fortsetzung dabei?
Ja, ja, genau. Also
das
ich
ist
halt
alles total
Sachen.
Cool. Und dann kann ich mich aber an irgendein Gefängnis oder irgendein Gangster-Ding erinnern, der hier auch irgendwie zensurmäßig irgendwie ganz viel Federn lassen musste. Und den fand ich inhaltlich aber echt hohl. Der hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also, ja, was aber nicht an ihm liegt, sondern ja, einfach eben. Echt an den scheiß Büchern so. Und ich hoffe, dass der echt hinkriegt, da mal irgendwie auch noch mal ein paar cooleren Sachen mitzumachen, als nur so Direct-to-Video, wie auch immer man das heutzutage nennt.
Genau,
Direct-to-VOD.
Ja. Ansonsten planen wir natürlich noch als großes Sommerprojekt unseren eigenen Superhelden-Größenwahnsinn zu machen, aber als ich herausgestellt habe, dass im Mai wahrscheinlich das eh voll war, wird, habe ich meinen Mai dazu verwendet, ich weiß gar nicht, ob wir das schon in dem Podcast so thematisiert haben, mich so richtig voll, also ich sehe langsam aus wie, keine Ahnung, ein russischer Strafkolonist, was meine Tätowierung angeht. Wir knuspern auch nebenbei, also nicht nur, also wir müssen die zuckerfreie Limo wieder mit zuckergehaltigen Pralinen irgendwie ausgleichen.
Die sind ja noch von Ostern, die müssen weg.
Okay. also ich habe herausgefunden, dass eine Künstlerin, die ich sehr mag, der ich auch schon lange folge, Ende Mai nach Hamburg kommt und da habe ich gedacht, von der möchte ich ein Tattoo haben und irgendwie habe ich mich dann in so einen größenwahnsinnigen Plan reingesteigert, wie es ja meine Psyche manchmal macht. Mhm. Quasi alle Tattoo-Ideen oder Tattoo-Projekte, die ich schon lange, lange rumliegen habe und auch wegen ja, entweder wegen keine Knete haben oder wegen auch Corona-Zeit und so, jetzt umzusetzen. Mhm. Bis Ende Mai bin ich fertig. Und tatsächlich ist mein letzter Tattoo-Termin am 29. Mai bei der besagten Künstlerin, die ich ganz, ganz toll finde. Da kriege ich meine cool. Rotkehlchen.
Und du warst heute ja gerade.
Ich
bist,
bin jetzt
gerade. Du sitzt hier mit Schmerzen.
Man, kann man es vielleicht ein bisschen hören? Du
mit Schmerzen, Alufolie.
Ich hab noch meine frische Alufolie wäre sehr schmerzhaft.
Achso, okay,
Frischhaltefolie, ja. Um das Wundwasser irgendwie aufzufangen. Ja, das ist jetzt vielleicht meine letzte Anekdote, bevor wir langsam aber sicher ins Filmgefäder einsteigen. Ich habe mich am Bauch tätowieren lassen und eine Freundin hat, die sehr, sehr viel stärker als ich tätowiert ist. Die auch immer leicht großkotzig sagt, wenn ich sage, gibt es irgendwelche Mittel gegen, sagt sie immer, das muss man sich verdienen. Das finde ich schon ganz schön gemein. Aber sie hat gemeint so, ey, Bauch, habe ich gehört, ist bei Männern richtig schlimm. Da habe ich das einem Dude erzählt, der ein bisschen mehr als ich tätowiert ist. Und der hat echt nur quasi so ein, ja, ich sag mal so, im Grunde ist es nicht viel mehr als ein Smiley in Richtung des Bauchs. Dann hat er auch gemeint, oh ja, das war schlimm. Dann bin ich bei diesem Tattoo-Artist aus Madrid, ein junger Mann, der sehr gut diese Nerd-Motive und sowas kann. Mhm. Und der meint so, ja, ich habe ja gesehen jetzt, auch jetzt dich ohne T-Shirt gesehen und habe gesehen, du bist ja nicht so viel tätowiert. Weißt du um die Spezialität des Bauches? Und ich so, ja, ich habe das schon gehört. Er hat so, alles klar. Ich habe mir so viel Zeit genommen nach hinten raus, also wirklich noch 90 Minuten Zeit, wir können immer wieder Pause machen, abbrechen, du trinkst was, blablabla. Ich so, ja, danke, das wird jetzt aber nicht besser, dafür, dass du mir jetzt so massiv Angst machst. Ich liege gerade, er mischt irgendwie seine Farben an, was man da so macht. Dann kommt ein Kollege von ihm einfach rein, guckt mir so von oben auf den Bauch und sagt, Bauch, ne? Und ich so, ja. Er so, und ich so, will noch irgendjemand kommen? Will mir noch irgendjemand Angst machen? Und dann passiert's, denn es tut auch gut weh. Und dann kommt der Besitzer des ganzen Tattoo-Studios auch noch runter, sein Studio, also die haben in Spanien in den Keller gesteckt, also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie eine Message sein sollte, also kommt er runter in den Keller, guckt zu mir auch rüber, guckt bei seinem Spanier rüber, meint Bauch, ne, und ich so, ja, also, oh, da hat er schon ganz andere Leute zusammenbrechen und weinen und sonst was gesehen und erzählt mir sonst viele Sachen und er meint so, ja, jetzt geht's ja vielleicht noch, weil der hat mir gerade noch die Außenlinien gemacht, aber wenn's an die Schattenflächen ausmalen geht, dann wird's schlimm. Und ich so, was ist denn das für eine Art von Werbung, dass alle Leute, die so in dieser Tattoo-Szene waren, zumindest an dem Tag oder in der Zeit, die mir begegnet sind, Also das ist ja rhetorisch nicht schlau, zu sagen, übrigens, du wirst noch zusammenbrechen, Junge. You gonna break. I gonna break you. Ging dann aber. Sollen sich nicht alle so anstellen. Die Tätowierten weiche alle. Ja, alle Hells Angels, bitte zu mir. Ich knall den eine.
Ich gerade sagen, das
war nichts.
Entweder spricht das sehr für dich oder das.
Die haben mich am Ende wirklich ein bisschen gelobt. Vielleicht waren sie da einfach nur mal schlau, weil ich dann einfach durchgezogen habe. Also es war auch. Bauch ist interessant, glaube ich, wirklich vom Nerven. Weil manchmal war es so, alles klar, ja, geht. Ich könnte jetzt sogar einen Podcast hören und mich so ein bisschen auf den Podcast vielleicht sogar konzentrieren. Mhm. Und dann ist dieser Mensch nur ein Millimeter nach links oder rechts gegangen. Und ich hätte dem am liebsten unreflektiert eine knallen wollen, weil es so ist, warum stichst du mich? Warum tust du mir das an? Ich gebe dir so viel Geld, warum stichst du mir den Magen? Das ist ganz abgefahren, wie Nerven- und Schmerzrezeptoren funktionieren. Falls ihr Erfahrungen habt mit Tattoos am Bauch, dann schreibt uns doch und überweist uns gleichzeitig via PayPal oder so 7 €, damit wir Tüten produzieren können. Beutel, nicht Tüten. Das wäre noch schöner. Let's talk about Spandex Plastiktüten. Naja, hast du noch irgendwas Schönes, oder wollen wir über Nintendo versus Sega reden? Eigentlich wollen wir nur über Nintendo reden. Ich bringe da nur Sega rein, um mal klarzustellen, ich war eigentlich ein Sega-Kind. Ach so. Nostalgie wird nämlich jetzt, glaube ich, ein großes Ding.
Ja. Nee, ich freue mich sehr, dass wir unsere Videospielreihe hier mit fortsetzen.
Ihr könnt euch gerne zurückklicken. Wir haben richtig top. Ich habe letztens sogar ein paar wieder gehört. Ich habe Double Dragon letztens gehört, die Folge.
Stimmt, Double Dragon.
Die war lustig.
Ich wollte gerade mal sagen, wir haben ja auch echt viel so. Ja, so Sachen eigentlich besprochen, die wahrscheinlich woanders nicht besprochen werden, wie eben Double Dragon, Dead or Alive. Ich meine, gut, den alten Super Mario, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Also der mit Bob Hoskins und mit, wie heißt er noch, Dennis Hopper und so weiter und
aber
so fort.
Aber wir sind auch einmal kurz im Sonic-Film hingewartet.
Sonic, Pokémon. Genau, Pokémon.
Aber gerade diese älteren, ne, diese Double Dragon, Street Fighter auch, ne, Mortal Kombat.
Mortal Kombat und den neuen Mortal Kombat. Und
den neuen Mortal Kombat.
Guck mal, so viele haben wir schon.
Aber gerade die älteren scheinen, also bei meiner Community zumindest, so einen kleinen Nerv zu treffen. Die sind teilweise klickstärker, als wenn wir denen was ganz Tolles über das Millionenspiel, was eine wahnsinnig gelungene Folge von uns ist. Meine Community ist hohl. Ich sag, wie es ist. Die wollen Double Dragon hören. 70er Jahre, BRD.
Ja, ich meine, so Nostalgie, das darf man ja nicht unterschätzen.
Das ist ein mächtiges Schwert. Also Robocop und Predator und sowas funktioniert ja bei mir auch alles ganz hervorragend. Aber eben auch unsere Videospielverfilmung. Mal gucken, wie wir jetzt Leute triggern oder ob die sagen, ach, diese moderne Animationssache, das will ich nicht. Ich möchte nur Geschichten über Filme hören, die ich damals auch auf Kabel 1 gesehen habe.
Ja. Ja, wir sind jetzt auch nicht super aktuell. Du hast ihn ja schon vor 2 Wochen gesehen oder so.
Und habt ihr damals schon gesagt, guck den unbedingt. Ich möchte drüber reden.
Ich war ursprünglich verabredet, dann hat das nicht geklappt und jetzt haben wir das aber nachgeholt, jetzt am Samstag. Was haben wir heute? Dienstag? Also ist jetzt auch schon 3-4 Tage her. Ich finde es immer schöner, irgendwie direkt danach zu sprechen.
Ja, ja, ich auch. Ich muss jetzt auch gucken, was ich aus diesen 2 Wochen noch herauskrame, aber ich habe, glaube ich, zumindest Grundthese und Grundmeinung. Es spricht aber für den monetären Erfolg des Films, ne, dass er auch in Deutschland nach 2 Wochen überhaupt noch im Kino ist. Zum Beispiel diese Evil Dead-Sache haben wir überhaupt nicht hingekriegt. Und mir ist noch ein Film durch die Lappen gegangen, weil der gefühlt nur so ein kurzes Fenster drin war. Dafür habe ich den Cocaine Bear gesehen. Auch ein besprechenswerter Film vielleicht. Aber
mir wurde jetzt gerade von mehreren Seiten zugetragen, dass zum Beispiel der AD&D-Film total gut wäre. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte nach dem beschissenen Trailer.
Der Trailer ist ganz, ganz furchtbar, weil der hat wirklich nicht die allerschlimmsten Kritiken gekriegt. Und ich habe ein Trainwreck, wie man so schön auf Englisch sagt, erwartet. Und der soll vernünftig sein. Und lustig und self-aware sogar.
Ja, aber ich gerade am meisten Lust habe ich auf den neuen Ari Aster. Also wahrscheinlich wird das der nächste Kinofilm bei mir.
Ich habe heute erst mein Attila, also der Tivera, der das hier gemacht hat.
Ja.
Ein ungarisch-polnischer Gentleman.
Der Tattooist.
Der hat den geguckt, hat den 2-mal geguckt. Oder vielleicht sogar 3-mal. Nee, ich glaube, der hat den einmal geguckt, dann hat er seine Freundin mit hingeschleppt, dann hat seine Freundin gesagt, du gestörte Schwein, warum zeigst du mir solche Filme?
Und dann hat er Mario.
Und was? Nein, über Ari Aster.
Den heutigen Film. Oh, it's beautiful.
Genau. Und dann, nachdem seine Freundin gesagt, das wäre aber auch sehr witzig, wenn seine Freundin gesagt hätte bei Mario so, du kranke Schwein. Ich
wollte gerade sagen, Juri, fasst du die Erzählung für mich nicht.
Und dann hat er ihn nochmal geguckt, weil er gemeint, ich musste den jetzt ein drittes Mal gucken, kürzlich erst, weil mich dieser Film nicht verlassen hat. Der denkt so viel über einzelne Szenen nach und er weiß nicht, ob er den Film verstanden hat und Ari Aster erklärt sich da wohl auch nicht genügend, worum das da gehen soll.
Und dabei geht das Ding schon 3 Stunden.
Ja, wirklich.
Aber kriegt man auch viel fürs Geld. Ich muss ja manchmal über lange Filme.
Ich wollte sagen, gerade du bist auch Verfechter, dass ich möchte, keinen Film mehr als 87 Minuten geht.
Das ist aber, glaube ich, auch der Grund, weswegen ich noch nicht drin war seit letzter Woche, weil drei Stunden, sind da drei Stunden. Ich finde das sehr gut, dass der Film, über den wir heute reden, nur 90 Minuten geht.
Wir hatten, ja, du hast ja auch noch den nächsten großen 2,5-Stunden-Film auch noch ausgelassen, den Guardians-Film.
Ich möchte ein bisschen spoilern. Ich möchte fast sagen, dieser Film hätte noch 10 Minuten länger sein dürfen, aber dazu gleich mehr.
Nein, das dreht sich so um. Ausnahmsweise mal, das sollten wir aber einrahmen.
Ich glaube, ehrlich gesagt,
das sollte eigentlich als Zitat auf die Blu-ray-Box.
Ja, ich glaube,
zum Dessert, Christian, der hätte ruhig noch 10 Minuten länger sein dürfen.
Ich glaube, so Indie und Filme mit zu wenig Geld, ich finde, die tun gut, so auch so eine Länge 80 Minuten so zu haben. Mhm. So. Ich finde, Blockbuster-Kino finde ich so 100 bis 110 ist so, wirklich so, wo ich sagen würde, das ist so, das ist so meine perfekte Länge. So, da darf man mal länger sein, darf mal kürzer, aber so. Und ja, jetzt Mario 90 ist schon, also ich sag mal, kürzer wäre dann irgendwie zu wenig.
Okay, interessant. Wir haben ja gar keinen Spoiler-Anspruch, ne? Der Film ist eh fast aus den Kinos raus. Er ist sehr erfolgreich gelaufen. Er ist der 5. Film insgesamt nach der Corona-Pandemie, der die Milliarde Dollar geknackt hat. Ich glaube, der erfolgreichste Film 2023 vor Ant-Man und ich glaube sogar John Wick. Jetzt wird aber demnächst Guardians diese Reihenfolge eh auf den Kopf stellen, weil der Guardians wahrscheinlich sogar Mario entthronen wird. Aber jetzt erstmal.
Aber ich glaube, Familienfilme sind eh immer ein bisschen besser aufgestellt.
Ja, klar, weil du die ganzen Kindergeburtstag-Bastarde mitnehmen musst.
Ja.
Scheiß Felix hat genau im Monat Geburtstag, wo Mario rauskommt. Jetzt muss Felix genau, mit Johannes und so, ja. Wollen wir nicht lieber zu Hause feiern? Nein, wir wollen Mario gucken. Felix, Papa hat seinen Job in der Pandemie verloren. Wir haben kein Geld. Ja, und so gehen Sachen kaputt. Einheiten. Düster. Ja. Düstere Szenarien, die
bitter,
wir hier mal ein.
Ja.
Ja. Also wir spoilern, weil der Film ist eh quasi aus dem Kino raus. Es ist ein Kinderfilm. Das Grundkonzept müsste klar sein. Mario und sein leicht schusseliger Bruder gegen eine Dracheneidechse mit seiner ganzen Armee.
Mhm.
Und dazwischen gibt es noch knuffige Pilzwesen und eine Prinzessin, die andauernd entführt wird und in ein Castle gebracht wird. Frei nach dem klassischen Nintendo-Hit Super Mario World 1 bis 3.
Und ein Angemeinde. Gab es mehrere, ich bin mir gerade nicht sicher. Es gab Super Mario Land 1 bis 3 und Super Mario World bin ich mir gerade nicht sicher, wie viele Teile gab es.
Ich glaube, das war auch einziges auf dem Game Boy, glaube ich, exklusiv Super Mario World. Und da gab es, glaube ich, 2 von, bis Wario World rauskam. Und dann ging es ja langsam in die 3D-Welt hinein. Da hast du ja schon gesagt, da bist du raus. Christian glaubt nicht an 3D, der hält das für Mumpitz und Hexenzeug.
Nee, ich hatte aber.
Er hat gesagt, von wegen mit dem Nintendo 64 ist bei ihm die Popkultur gestorben.
Naja, also wir haben früher, also wir hatten zwar einen Gameboy, der liegt ja auch noch rum.
Ja, hier.
Aber wir hatten immer nur Tetris. Aber Freunde hatten schon andere Spiele, die haben wir uns dann natürlich mal ausgeborgt und so. Und der hatte halt, ein Kumpel hatte Super Mario Land, glaube ich, gab es darauf. Und ein Gameboy weiß ich gerade nicht. Aber der hatte zum Beispiel ein NES, ich hatte später dann Super Nintendo. Und da hatte ich dann aber auch Super Mario All-Stars, das waren, glaube ich, diese drei Lands gebündelt.
Zusammen, ja, ja.
Dann hatte ich Super Mario World, dann natürlich Mario Kart.
Ja.
Gab es das schon für Super Nintendo?
Ja, ich glaube, gab es ja, das. Genau. Erste, wo ich ganz das Problem habe, Tiefen zu sehen. Wir haben das letztens auf so einem Stream-Event mit ein paar von den Rocket Beans gespielt.
Ich war da mega gut drin.
Glaube ich dir. Ich war halt in 64 gut drin, weil 64 war halt mein Super Mario Kart, so, wo man so richtig die Abkürzung richtig gefressen hat und sowas. Und da habe ich gemerkt halt, wir haben das auf so einer großen Kinoleinwand gespielt im Zentralkomitee hier in Hamburg. Und man hatte ich Probleme damit, die Tiefen zu erkennen. Ich bin immer so in Wände reingerauscht, weil das ja wirklich so 2D-Pappe ist, die durch so einen Schlauch gezogen wird, mehr oder weniger. Also ja. So funktioniert die Animation. Eigentlich bewegt sich das Land. Angels hat diese Maschine ja nicht hingekriegt. Und du bleibst mit deiner Pappe. Naja, egal. Das reden wir zu viel über Super Mario Kart. Also genau. Wir haben auf jeden Fall.
Ich wollte nur sagen, weil beim N64, mein Problem war nicht das 3D. Mein Problem war, dass ich die Spiele, die vorher so Seitwärtsscroller waren, die ich da halt immer richtig gut fand, plötzlich in 3D, sie waren so unglaublich schwer, weil du dauernd auf irgendwelche Vorsprünge hopsen musstest und dann ich habe es einfach nicht gesehen und bin dann auch daneben gehopst und das fand ich so frustrierend und ich hatte keine Lust, dass alles wie jetzt vorher Tomb Raider jetzt plötzlich so 3D-POV war und ich habe mich immer gefragt, warum lassen sie die Seitwärtsscroller, die könnte man ja trotzdem besser machen, aber irgendwie war das dann plötzlich, Mario war dann auch irgendwie so von hinten und du hoppst dann da durch die Gegend und das mochte ich nicht, deswegen habe ich das nicht weiter. Und dann habe ich mir noch ein Gamecube irgendwann geholt, aber dafür auf jeden Fall auch das aktuelle Mario Kart zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Das ist so meine Mario-Historie so.
Mario hat ja jetzt noch viel mehr auch Experimente mit diesen 3D-Welten gemacht, Super Mario Odyssey und sowas. Aber es gab auch ein Comeback in die 2D-Welt mit dem Super Mario Maker, wo du selber nach totaler Nostalgie-Fasson dir selber so Super Mario World Levels zusammenkneten konntest. Mhm. Und auch jetzt an sich retromäßig, auch es gibt ein neues Donkey Kong und so, was in dieses, wo du schon drüber gesprochen hast, in den Side-Scroller wiederbelebt. Das ist dann ein sogenannter 2,5D. Also im Grunde, die Mechanik ist ein 2D-Jump-Run. Mhm. Hat aber 3D-Elemente, die damit voll reinspielen. Das heißt, eine ganze Generation hat danach scheinbar gelässt, sonst würden sie es nicht für viel Geld produzieren, dass auch dieses seitlich anschauen und mit der Welt agieren wiederkommt. So, wir haben
irgendwann also eigentlich, mir fällt gerade ein, ich habe irgendwann nochmal so ein Nintendo-Event gedreht. Also ich war da gebucht quasi, um da was zu filmen. Für einen Kinderkanal, glaube ich. Das war ganz nett. Und wir waren auf so einem Nintendo-Event und die haben da gerade vorgestellt Mario vs. Rabbids.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, wo sind die Rabbids in diesem Film? Warum haben
die
keinen
Gastauftritt? Ich glaube, die Rabbids wurden von Ubisoft produziert und die haben sich nur Mario ausgeliehen.
Die gehören gar nicht in das
Nintendo-Universum. Die gehören nicht in den Kanon. Das ist wie Star Wars, wenn sie auf einmal irgendwelche Figuren oder irgendwelche Serien wieder aus ihren...
Okay, das erklärt es natürlich.
Ja, es tut mir leid. Müssen wir die Handlung jetzt beschreiben oder können wir schon in die Diskussion noch weiter rein? Also Spoiler erstmal, ne?
Ja, wir können ja mal ganz kurz anfangen, wie dieser Film sozusagen das klassische Mario-Thema variiert.
Mhm.
Ich glaube, es fängt damit an, dass wir erstmal Bowser sehen, wie der so ein ganzes Pinguin-Kingdom irgendwie platt macht.
Genau, also macht die Eis-Level platt, die verhassten Eis-Level symbolisch
genau.
Zerstört.
Es fängt eigentlich an wie ein Kriegsfilm. da hatte ich schon total viel Spaß mit. Und genau, und dann sehen wir Mario und Luigi, aber im New York der Jetztzeit sozusagen.
Genau, in ihrer Hood. Deswegen und haben sie so einen lustigen Brooklyn-Akzent beide.
Genau, und die beiden sind sehr erfolglose Klempner und wollen aber ihr Business aufziehen und werden aber auch von allen nur ausgelacht, ob ihres schlechten Videofilmchens, was sie so als Werbung produziert haben und haben dann so den ersten Job, zu dem sie unbedingt hin müssen. Nee, Moment, der klappt irgendwie nicht, ne? Das Auto versagt.
Und dann gibt es ja das erste Ding, warum Mario dann so gut ist. Dann gibt es so eine 2D-Sequenz, wo Mario quasi Parcours macht durch die Straßen.
Genau, nee, ich muss gerade, das ist schon ein paar Tage her. Nee, da war die Sache noch mit dem Hund, ne? Genau, und dann auf jeden Fall ist Brooklyn unter Wasser gesetzt, weil da irgendwelche Rohre nicht aufhören zu laufen. Und daraufhin machen sie sich auf den Weg, um Brooklyn zu retten. Aber statt jetzt das Wasser abzuschalten, werden sie von irgendeiner Röhre in der Kanalisation sozusagen in eine andere Welt gesaugt, in das Mushroom Kingdom.
Genau, und deshalb hat Luigi irgendwo anders eine Abkürzung genommen, landet halt in einem anderen Kingdom und wird einkassiert von dem Bösen. Deswegen ist Luigi über große Teile des Films unser Guckloch in die Welt, in die Unterwelt.
Quasi. Genau, und eigentlich ist hier Luigi die Prinzessin.
Eigentlich ist Luigi die Prinzessin erstmal, bis ganz am Ende die Prinzessin
genau,
ist.
Genau, weil Mario dann auf die Prinzessin trifft, die sozusagen in der, wie heißen die denn, die Toad-Welt,
Mushroom Kingdom.
Ja genau, wie heißen denn die Viecher?
Oh, Toads.
Alle Toads, okay, alle weil Toads, ich dachte, einer heißt nur Toad. Naja, auf jeden Fall, bei diesen Pilzköpfen ist sie die Prinzessin und sie trifft auf Mario und die beiden müssen sich dann halt gegen Bowser wehren, wobei die Hauptmotivation von Mario, ihr dabei zu helfen, ja ist, Luigi zu befreien. Ja. So, das ist so der Plot.
Das ist so der Plot und dann wird noch irgendwie eingewoben, dass man die Rückendeckung des Gorilla Kingdoms am besten braucht und deswegen kann man diese ganze Donkey Kong Franchise
auch dazu
reinholen. Aber genau, du hast das schon sehr gut umschrieben. Was ich total schön finde an dem Film ist, dass der Film ganz viele Diskussionen über Mario in den ersten 10 Minuten ein bisschen platt drückt, um dann sich auf den Film zu konzentrieren. Also Beispiel: In dieser Echtzeitwelt, also in diesem New Yorker-Szenario, fällt auch jedem auf, wie wahnsinnig klein Mario ist, wie klein und untersetzt er ist. Und die machen sogar ein bisschen Witze über ihn, warum er so klein ist, obwohl er so gut ist. Ja. Und warum sie dann in ihrem Werbespot auf einmal so falsch Fake Italian gesprochen haben. Und dann geht die Kamera auf das ist ja diese Political Correctness-Debatte, die jetzt auch das Mario-Universum erreicht hat und dann geht die Kamera auf so einen komischen Typen, der da Videospiele spielt und sagt, ich habe da nichts dagegen. Italienische Dialekte sind super, wuhu! Und das ist tatsächlich der Original Mario-Synchronsprecher, der dieses It's-a-me, Mario mitgeprägt hat. Also hat quasi der Synchronsprecher der Mario-Stimme gesagt, es ist doch nichts dabei, wenn man einmal kurz ein bisschen...
Aber wofür hat er synchron gemacht? Für die Werbung, Fernsehwerbung oder wo hat er synchron gesprochen?
Nee, der spielt einen Kack. Wie, wofür hat er synchron gemacht?
Also wo hat man Mario gehört?
Zum Beispiel N64. Ab N64 war es immer derselbe Mario-Sprecher.
Okay, ich habe das ja nicht wirklich... I see, okay. Ich habe das eigentlich in der Zeit davor gehört, als man noch nicht Sprache gehört hat in Videospielen. Okay.
Nee, das ist der Mario-Sprecher und der gibt quasi die Absolution, dass es doch mal okay ist, ein bisschen Wuhu, Mama Mia, zu machen. All solche kleinen süßen Sachen, dass Mario keine Mushrooms mag, ist auch ein süßes Detail. Also, da haben sich die Drehbuchautoren die ersten 10 Minuten quasi auf die Diskussion in der Hier-Zeit, in der Nicht-Spielfilmwelt gestürzt und haben versucht, aber die in der Handlung so wegzudrücken. Und das fand ich wahnsinnig charmant und auch clever. Genauso wie diese Parcours-Szenen, dass man erklärt, ach, Mario kann so ein bisschen, könnte Plattformen, weil er in New York auch immer plattformt, weil da immer der Verkehr so zu ist und er da über irgendwelche Baustellen jumpt.
Ja.
Und sehr geschickt ist, während Luigi halt, keine Ahnung, über seine eigenen Füße stolpert die ganze Zeit.
Und da habe ich mich nur gefragt, so, früher in den Spielen war das so, dass die einfach gleichwertig waren. Da hat man so einen Mehrspielermodus, hat der eine Mario gespielt, der andere Luigi.
Ja, aber Luigi wird in der neuen Mario-Zeit, der hat ja auch so ein eigenes Spin-off gekriegt, Luigi's Mansion oder wie das Ding heißt.
Mhm.
Der wird schon als in der Neuzeit als eher feige, Herz am rechten Fleck, aber sehr ängstlich und auch sehr schusselig-dusselig erzählt. Okay. Der ist ein bisschen der Doofus von den beiden.
Okay.
Die sind nicht gleichberechtigt.
Okay.
Also das ist schon, also an sich ist das Ding sehr nah dran, tatsächlich. Also wie Mario zur Zeit von Nintendo erzählt wird. Das ist nicht so, dass sich das die erzählerische Freiheit nimmt, wie bei dem anderen Mario-Film, dass es dann Vater und Sohn auf einmal sind. Oder,
Okay, guck mal, Luigi's Mansion habe ich zum Beispiel nie gespielt.
Aber ja, klar. Deswegen kannst du, frag mal Onkel Sebastian, der zumindest auch kein Nintendo-Kind war, aber der zumindest versucht hat, mit der Nintendo-Lore, mit der Mario-Lore mitzuhalten.
Okay.
An sich ganz viele Sachen. Hast du gesehen, also alle Restaurants oder fast alle Geschäfte, die du im Hintergrund in diesem New York-Ding siehst, sind nach alten Nintendo-Klassikern benannt. Und als ich das gesehen habe, ging mir derbe das Herz auf. Also das, dein französisches Restaurant quasi, Duck Hunt heißt nur halt auf Französisch. Duck Hunt war das klassische Super Nintendo oder Nintendo-Spiel, wo du halt mit so einer Lightgun auf deinem Fernseher schießen konntest und so.
Okay. Ja, da war ich eher House of the Dead-Ecke, da bei der Playstation später. Aber gut zu wissen.
Und das machen sie einfach, du kannst wirklich, gerade am Anfang, das Ding geht später ein bisschen aus, beziehungsweise hat sich die Referenzebene einfach geändert, aber gerade am Anfang kannst du überall hingucken und überall ist eine blöde Referenz auf irgendein altes Nintendo-Ding.
Ja, also ich muss auch sagen, also erstmal um das vorwegzunehmen, visuell fand ich den top. Also ich mochte das alles total gerne. Es ist schön bunt, quietschig, voll von coolen Ideen auf der visuellen Ebene.
Ja.
Ja, inhaltlich müssen wir mal drüber gucken, wie wir uns dem jetzt annähern. Wo würdest du denn gerne starten, sage ich mal, mit der Diskussion?
Eine große Diskussion war, ich gehe ja immer von wegen, was hat das Internet aufgeregt, beziehungsweise auf die falsche Seite des Internets. Und viele fanden das, also der wurde auch kurzzeitig von einer politischen Seite sehr attackiert, der Film. Nämlich von der Rechten. Also von Rechten.
Ach so, ja, weil jetzt die Prinzessin.
Weil die Prinzessin jetzt so ein Girlboss ist. Genau. Ja. Weil die Prinzessin, ja, auf einmal, natürlich ist jetzt in der neuen Woken-Welt die Prinzessin eine totale Kämpferin. Und die, so war Prinzessin Peach nie gedacht. Bliblablub. Und Cancel Mario. Wir können ja mal uns auch der Prinzessin nähern, weil die Prinzessin macht auch zum Thema, dass sie ganz offensichtlich kein Pilz ist. Nur aufgewachsen unter Pilzen und mehr oder weniger auch gewählt wurde zu einer Prinzessin, wenn ich das richtig verstanden habe, und nicht erhoben. Also, Monarchie mag das gespielt. Ja, was hältst du denn von dieser ganzen Girlboss Modernisierung? Und was hältst du auch von der Versuchung, diese Levelmechanik im Videospiel dadurch zu erklären, dass es halt 7 Königreiche gibt, die wie 7 klassische Level heißen?
Also, ich fange mal mit der Girlboss-Geschichte an. Ich finde, der Film ist bei weitem nicht so progressiv, wie man meinen könnte, nur weil sie sozusagen jetzt nicht nur die Damsel in Distress ist oder die Princess in Distress.
Ja.
Aber irgendwie denke ich mir dafür, dass sie so, dass, also man merkt irgendwie so, dass da ist so ein progressiver Ansatz drin, so, da ist es, irgendwie merkt man das schon. Ich weiß nicht, ob es so clever war, da Luigi rauszunehmen, weil ich sagen muss, solange Mario und Luigi zusammen waren, hatte ich echt Spaß an dem Film, so. Mhm. Und hab's fast ein bisschen vermisst, dass man die so auseinandergerissen hat, weil ich, glaube ich, das echt cool gefunden hätte, wenn die mehr Zeit miteinander verbracht hätten innerhalb des Films.
Ja.
Die Prinzessin selber, ich finde, die ist, die sieht aus wie ein Barbie-Püppchen in dem Film. Die trägt die ganze Zeit pink. Die hat halt so die perfekte Stupsnase und so. Und man hat den Eindruck, alle anderen Figuren, die eben zu 99%, glaube ich, gibt es noch irgendeine Frau neben ihr? Also gefühlt so gut wie gar nicht. Und alle finden sie halt geil. So, die irgendwie, die Pilze würden das halt nie zugeben, aber die finden die irgendwie alle toll.
Die Pilze würden doch nie zugeben. Was bringst du da für eine psychosexuelle Komponente mit rein?
Ja, nein, aber es ist irgendwie.
I would.
Irgendwie finden die alle hot. Bowser will sie irgendwie heiraten, Bowser will sie zwangsheiraten. Ja. Also, wie gesagt, mein Grundproblem, um es vorwegzunehmen, ich finde, dieses ganze Kriegsgeschehen ist mir zu krass thematisiert in so einem Familienfilm. Mhm. Also, ich brauch's einfach nicht. Ich hätte viel kleinere Stakes total gut gefunden.
Aber Bowser hat ja auch im Videospiel die Prinzessin entführt, um sie zu heiraten.
Ja, aber ich finde, wenn man sich Freiheiten nimmt, Dinge minimal anders zu machen, wäre das genau eine der Sachen, die ich anders gemacht hätte. Weil ich finde, so dieses, ich meine, klar, es ist familienfreundlich, er will sie nur heiraten, er will auch nicht mehr, aber es hat für mich echt sowas.
Wie sie rede weg.
Das hast du jetzt gedacht.
Rede weg, Cooper, ne? Ey, da wird es bestimmt irgendwelche Fanart geben, wir müssen jetzt nur auf Reddit gehen und.
Ja, aber ich hätte mir, ich habe den Film geguckt und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass ich zumindest Bowser besser verstehen kann, dass er irgendwie wirklich verknallt wäre, dass man irgendwie so ein bisschen mehr menschelt mit ihm, dass es irgendwie so ein bisschen, das vielleicht nicht gut heißt, aber dass man irgendwie so merkt, das ist jetzt eine Figur dahinter, jetzt einfach nicht nur der Bösewicht der Woche so. Mhm. Genau, aber erstmal zur anderen Frage, das Weltenleveling. Ich fand's okay, ich fand's halt super, also wie gesagt, mir war es alles zu groß. Ich hätte es cool gefunden, weil wir sind irgendwie in diesem Magic Mushroom, wollte ich gerade sagen.
Ja, es ist ja alles wie ein LSD-Rausch, komm, erzähl doch,
genau,
wie es ist.
Genau, wie heißt denn das? Mushroom-Tal, Mushroom Kingdom. Es wird so eingeführt, das sind überall die Mushrooms, Mario mag keine Mushrooms, dann müssen sie über diese Mushrooms klettern und so. Und dann dachte ich so, wie cool wäre das jetzt, wenn er da irgendwie anfängt, irgendwie jetzt seine Skills zu entwickeln, dass er auf diesen Mushrooms irgendwie rumhopsen kann oder weiß ich nicht, irgendwas, diese Welt entdecken und so. Und nein, stattdessen gibt es halt so diese typische Karate-Kid-Szene, wo die Prinzessin Mario dann irgendwie 5 Minuten kurz mal zeigt, wie das irgendwie alles hier funktioniert.
Aber auch da, ne, rechte Trolle haben das gehasst, dass die Frau diese Badass-Szene bekommt, wo sie diesen Parcours so mega locker.
Natürlich kann eine Frau wieder das mega gut machen. Unser Held Mario kann das alles nicht.
Na gut, die ist ja auch aufgewachsen. Also ich meine.
Ich weiß, ich will nur sagen, von wegen, ich rezitiere aber nur gerne immer Dialog aus den Interwebs.
Ja, aber da muss man ja nicht länger drauf verweilen, als nötig tut.
Aber das ist auch so ein Ding. So, du versuchst sogar noch logisch zu erklären. Die ist da aufgewachsen, hat diesen Parcours vielleicht schon mal öfter gemacht. So. Ist ja vielleicht langweilig im Schloss. Kann das lernen. Aber worüber reden wir denn, wenn erwachsene Männer sagen, von wegen, was ist das für ein Disgrace der Figur Mario, wenn eine weibliche Figur mal eine coole Slow-Motion kriegt? So, was nimmt das dir den Mario? Was macht das dir den Mario kaputt?
Naja, es ist natürlich schon so, dass ich mir manchmal dachte, dass sie eigentlich schon so ein bisschen die Hauptfigur ist. Also,
ja, definitiv.
Und auch später fängt sie ja an, mit Bowser zu kämpfen und Mario ist ja sozusagen, der muss ja erstmal aufholen, um überhaupt da zu sein. Mhm. Und eigentlich ist sie schon um einiges cooler als
er.
Der
diesen Attentatplan hat auch sie, ne?
Ja, genau. Mhm.
Was irgendwie krass ist, dass dann so Mario-Film so eine Art Red Wedding geplant wird, aber
ja.
ein Hochzeitsgemetzel.
Also ich glaube, ich hätte mir lieber ein paar Zwischenparcours länger gewünscht und dafür andere vielleicht nicht. Also ich fand zum Beispiel diese Mario Kart-Szene total cool, aber die endet so irgendwie abrupt. Also da hätte ich mir viel lieber gewünscht, dass die wirklich sozusagen dann wirklich levelmäßig so, jetzt muss das Ziel sein, hinten durchs Ziel zu kommen, warum auch immer. Also wer heiratet jetzt die Prinzessin? Dann kann Bowser meinetwegen gewinnen und dann müssen sie nächstes Level und dann wieder andere. So, das hätte ich mir durchaus gut vorstellen können, alternativ, als dieses, wir fangen an, auf dieser Rainbow Road zu fahren, um dann plötzlich irgendwie bumm, irgendwie wieder woanders hin zu geflogen, gefallen zu werden. Und keine Ahnung. Und dann irgendwann fallen sie ins Wasser und dann dachte ich, oh cool, Wasserlevel, richtig Bock drauf. So. Und dann sind sie in so einem Wal und sind da sofort wieder raus. Und also mir war es irgendwie ein bisschen zu viel. So. Also zu kurz, zu viel, zu kurz.
Ja.
So.
Gerade diese Wahlsituation lösen sie ja sogar. Und da muss ich sagen, vielleicht ist es ja sogar irgendwie tatsächlich auf irgendwas eine Referenz, was ich nicht schnalle. Ansonsten dachte ich so, das ist ja sehr teuer. Dafür, dass sie da gar keine, also so eine Szene zu animieren und auch noch so ein extra Feld aufzumachen, dafür, dass sie da ziemlich doll ohne Probleme rauskommen. Die lernen ja auch nichts, von wegen, ach, hätten wir wann so zusammengearbeitet, wären wir gar nicht in diese Schlamassel erst gekommen oder so. Ich würde sogar so weit gehen, dass man sich gerne, und wenn wir davon ausgehen, dann vielleicht sind sie nicht davon ausgegangen, dass sie eine Milliarde machen, aber ich glaube, man ist schon davon ausgegangen, der Film hat durchaus Potenzial, Bank zu machen, dass man dieses ganze Donkey Kong Country Land hätte auf gerne auf den zweiten Teil verschieben können. So, also da muss, also für mich musst du nicht eine Stippvisite überall hinmachen. Lass doch was übrig, so, das ist ja das Schöne an. Das macht der Sonic-Film ganz gut. Der Sonic-Film hat im ersten Film halt Sonic und Robotnik, Bums, Grundzutaten. Und dann wird erst angeteased, dass man eventuell zurück in dieses Land gehen könnte, wo die ganzen goldenen Ringe rumdengeln und wo ein Fuchs mehrere Schwänze hat und deswegen fliegen kann und so weiter und so fort. Mach doch sowas. So, du musst ja nicht gleich alle Referenzen ziehen. Wobei ich wirklich echt genossen habe, auf wie vielen Ebenen und Schichten Nostalgica da getriggert wurde. Von den ganz, ganz jungen Leuten, die im Kino waren, als bis zu den alten 14.
Aber ich finde, also ja, das wird wahrscheinlich erklären, warum der Film so erfolgreich ist. Das ist aber gleich wiederum für mich einer der größten Kritikpunkte, weil es gibt einerseits die Mario-Themes, wo ich wirklich denke, geil,
ja,
so mit Orchester und die bekannten Melodien und da ist man voll drin und das macht richtig Spaß. Und dann sind da so diese ganzen bekackten 80er-Jahre-Popsongs drin, die ich alle zum Kotzen finde. Wo ich mir denke, die sind 100.000 Mal in jedem Film. We Need a Hero war, glaube ich, auch drin. Ne? So, ja, wirklich so, und denkst so, oh meine Güte, in jedem Superheldenfilm hören wir das jetzt. Und jetzt auch noch in Mario. Und dann sonst hat
James Gunn ein bisschen angetan, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist James Gunn dran schuld.
Ja, das kann ja sein, aber das muss ich ja deswegen nicht gut finden.
Nein, musst du auch nicht. Nein.
Aber dann denke ich mir, das ist ja sogar 80er, das hat ja noch nicht mal was mit der Zeit zu tun, in der vielleicht Nostalgia Super Mario irgendwie gespielt haben. Ich weiß nicht, das fand ich richtig schäbig. Vor allem, weil ich die restliche Musik halt so großartig finde. Und dann denke ich mir dann, warum macht ihr denn diese Pop-Songs da rein? Das fand ich richtig zum Kotzen. Das ist für mich wirklich so, dafür kriegt er aus Prinzip einen Punkt weniger. Das ist
wow, jetzt wird's hier hart. Zwei Sachen, die aber großartig sind, die tatsächlich also halb aus so einer Nostalgie. Nee, gar nicht. Eins kommt aus der Nostalgie. Und sind beide auf meiner Playlist gelandet.
Ja.
Der Super Mario Rap. Das ist ja eine Verneigung vor einem Mario Rap, den es wirklich damals in den 80ern gab, als es so eine schlechte Werbekampagne gab, wo zwei dickliche Schauspieler in grünen und roten Overalls hip-hopsen mussten in den Early Days of Hip-Hop. Deswegen ist auch der Flow so, we're the Mario Brothers. Also ein Flow, den du heute gar nicht mehr machen würdest. So.
Ja.
Richtig gut. Chris Pratt und Charlie Day, wir können ja gleich mal über die beiden Brüder reden. Oder die Schauspieler. Und das zweite ist, das ist sogar kurz online viral gegangen, ist der Peaches-Song, den Jack Black mitgeschrieben hat.
Ja.
Am Klavier. Jack Black ist ein richtig guter Sänger.
Gibt es den Song aber eigentlich auch in lang?
Ja, in länger.
Okay, weil ich war echt enttäuscht, als ich den Film gesehen habe, weil ich habe von diesem Song so viel gehört. Und dann habe ich den Eindruck, der spielt ihn nur an, dann ist er schon vorbei.
Ja, ich habe den hier länger. Also
genau, und ich habe einfach so fest erwartet, dass er ihn nochmal bei der Hochzeit spielt, nochmal so komplett ausspielt, ihr zuliebe oder so. Ich hätte das so cool gefunden und dann kam das nicht. Und ich meine, er kommt dann nochmal im Abspann, gefühlt aber auch irgendwie nur in der Kurzfassung. Ich weiß nicht, ob er länger ist als 2 Minuten, gefühlt war er halt super kurz.
Der ist nicht super lang, aber ich habe ihn auf jeden Fall länger als im Film. Hier auf
so ja, Welt. Und irgendwie, das war einer so der vielen Punkte, wo ich dachte, das hätte geiler sein können, wenn sie sich dafür mal ein bisschen Zeit gelassen hätten. Weißt du, weil er auch so, der hat ja ein hohes Tempo, der wäre ja, aber meines Erachtens will er zu viel. Ich glaube, für mich wäre es ein riesen Benefit gewesen, wenn dieser Song wirklich 3 Minuten lang gewesen wäre. Und sie.
Wie so eine Disney-Nummer, ne? Die wurden ja auch in epischer, was heißt epischer Länge, aber schon eine ganze Länge ausgespielt. So von wegen Be Prepared, erinnere ich mich, von Lion King.
Oder ja, aber stell dir vor, nachher diese Zwangshochzeit und er spielt ja nochmal so als Verneigung für sie. Es gibt ja
in der Animation eine riesengroße Tradition des Bösewicht-Songs, ne? Also das meine ich ja, hätte man das wirklich einmal gemacht. Von wegen, und jetzt singt der Böse übrigens seinen Plan. Und Jack Black kann das halt, verdammt, Dax. Was für eine geile Stimme hat dieser.
Aber nein, stell dir's nur mal vor. Ja, er singt ihr dieses Lied 3 Minuten lang und sie ist vielleicht sogar noch ein bisschen herzerwärmt, weil das wirklich so, oh, den Song hast du für mich geschrieben. Aber nein. Und dann macht sie dieses Attentat.
Ja.
Ich meine, wie großartig wäre das Ende gewesen? Also ich meine, ist das keine gute Idee?
Ja, das ist eine gute Idee. Ich gebe dir auch recht. Ich sage doch nicht von wegen, dass alles im Perfekto ist. Ich sage aber nur, dass der Film immer wieder es geschafft hat, meine nostalgischen Punkte zu triggern, okay, oder neue zu setzen. Weil ich diese Figuren und ihren sehr originalgetreuen Nintendo-approveden Look, dass sich nicht ein Art-Designer dran gesetzt gemacht hat, ich denke die nochmal neu, sondern wirklich war super spot on.
Wo ist Yoshi?
Haben wir in einer Szene gesehen, die Yoshi-Saurier.
Ach echt, wo?
Da hast du was geguckt? Gerade Pipi. Die laufen irgendwie durch irgendwie die unendlichen Welten und Mario guckt da irgendwie rüber und auf der anderen Seite des Flusses sind ganz viele Yoshis, die von links nach rechts laufen. Yoshis ist ja so eine ganz...
Muss ich irgendwie auf die andere Seite des Saals geguckt haben.
In deine Popcorn-Tüte
vielleicht
geschaut.
Wurde ich von... Nee, ich habe einen Tag vorher, das war sehr lustig, ich war auf einer Geburtstagsfeier und da hat mir irgendjemand erzählt, dass er der Meinung ist, dass das coolste 3D, was er jemals gesehen hat, eine Haribo-Werbung war. Weil die da wohl wirklich das so gemacht haben, dass diese Haribo-Tüte so gefühlt im Kinosaal flog. Mhm. Und er meinte so, seine Hoffnung war, dass Mario irgendwie einen ähnlich coolen 3D-Effekt machen würde, wo ich ihm gesagt habe, naja, ich glaube da nicht so ganz dran, weil man natürlich bei Filmen, ist wie mit diesem Sound, dass man so wie nennt man das, Immersität, also man möchte die Leute ja nicht aus dem Film reißen, deswegen macht man diese Effekte nicht so krass. Also höchstens man guckt Horrorfilme und dann bei der Splatter-Szene macht man es ja schon mal extremer.
Wie gut wäre es gewesen, wenn so ein Werbetyp von Haribo wirklich sich im Kino so hinter dem roten Vorhang versteckt hätte und hätte in dem Moment wirklich eine Haribo-Tüte geschmissen und irgendeinen Glücklichen hätte es im Kino getroffen.
Ich will nicht ausschließen, dass es das nicht auch mal gab. Mein aber Gott,
warum hat mich Haribo nicht an diese Marketing-Idee gelassen? Ich hätte es organisiert, dass irgendwie in den 50 größten Städten Deutschlands irgendwelche Dullis in dem Moment, wo der 3D-Effekt gerade knallt, eine Haribo-Tüte.
Ich habe ihn aber nur in 2D gesehen, von daher, aber ich hab da nicht viel gesehen, wo ich dachte, in 3D wäre es geiler gewesen.
3D war schon geil. Ich habe mir in 3D geguckt.
Okay, ich meine, es gab so ein paar Szenen, wo klar war, dass
wäre es war nicht 3D. So, dass ich meine Hand ausstrecke und sage, wow, ne, überhaupt nicht. Es hat einfach nur mehr Tiefe noch gegeben. Einfach.
Ja, ja. Also bei ein paar Szenen war es auch in 2D sichtbar, wenn er so im Vordergrund irgendwie in Richtung Castle geht von der Prinzessin und so. Das war so eindeutig gemacht für 3D so.
Ja, auch diese Rainbow Road Sache, dass du dann siehst, wenn sich so ein Ding von hinten quasi in den Frame reinschlängelt, so dann siehst du es halt anders, wie sich die Tiefenverhältnisse zu diesen ganzen Autos. Das war schon alles sauber, aber das geht ja auch bei Animationsfilmen wahnsinnig gut. Ich will über Charlie Day und Chris Pratt trotzdem wahnsinnig gerne reden.
Ja, mach das doch.
Chris Pratt wurde, als die ersten Trailer rauskamen, ein bisschen kritisiert. Ich glaube, das lag nicht so richtig an Chris Pratt, sondern das mehr an Hollywood. Warum man denn Chris Pratt jetzt in allem casten muss? Chris Pratt macht jetzt alles. Er ist der Go-To-Chris. Der weiße Bengel, der immer gecastet wird.
Was macht er denn da alles zu dem Zeitpunkt?
Naja, der ist jedenfalls bei jeder Rolle so in der Verlosung. Und der hat ja mit Jurassic Park und Guardians ja zwei riesengroße Franchises schon im Revers. Dann hat
Jurassic
er seine
World
Netflix-Action-Serie, oder war das eine Amazon-Action-Serie, die er auch noch zu der Zeit hatte?
Oh, guck mal, ich komme da gar nicht so ganz hinterher.
Doch, du musst gucken. Chris Pratt macht... Chris Pratt.
Ja, ich weiß, wer er ist. Also, aber Jurassic World hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber ja,
das ist das erfolgreichste Franchise neben diesem ganzen Marvel-Gedöns, glaube ich. Ich glaube, die haben unendlich viel Geld gemacht, die Jurassic Parks. Und warum man den da jetzt nehmen muss? Also, warum man nicht da einen geübten Voice-Actor, einen richtigen Comedian nimmt? Mhm. Und dann ihm gegenübergestellt ist halt Charlie Day. Meiner Meinung nach ein richtig begnadeter, cooler Comedian mit einer sehr eigenen Stimme und bekannt geworden durch seine Rolle in It's Always Sunny in Philadelphia. Mhm. Und ich muss sagen, für mich ist besonders Charlie Day der most valuable player in diesem ganzen Film. Der ist für mich die Seele des Films. Er macht auch die größte Transformation durch. Jemanden, wo wir immer so doll erzählen, der ist ein Trottel, der ist kein Asset, der ist feige und so weiter und so fort. Und Spoiler, er ist am Ende dann doch ziemlich mutig und kriegt deswegen auch sein wohlverdientes Power-Up. Und Charlie Day.
Ja, da müssen wir noch mal kurz drüber reden.
Charlie Day spielt das hervorragend, also insofern man eine Voice-Performance als Spielen bezeichnen kann. Und
hier, übrigens sprachen wir ja auch neulich schon hier über unsere Prinzessin Peach, die da gesprochen wird von, jetzt habe ich den Namen schon.
Anya Taylor-Joy.
Genau, die aus The Menu.
Ja, genau. Und auch aus ganz, ganz, also sie ist auch.
Über Menu haben wir auch einen schönen Podcast aufgenommen, by the
way. Könnt ihr auch hören, ja, genau. Aber erzähl doch mal was zu Chris Pratt und Charlie Day erstmal, zu den unseren beiden Leads, beziehungsweise Chris Pratt ist ja ganz klar der Lead. Charlie Day ist der, wo man hincuttet und der im Käfig
also
sitzt.
Also ich mochte die beiden Brüder, was ich überhaupt nicht gebraucht hätte, diese Vaternummer.
Mhm.
Die war für mich irgendwie draufgestülpt, dass sie am Schluss nochmal wiederkam. Gan. Also wie gesagt, ich finde diesen ganzen Ansatz super. Ich finde die Figuren super. Ich mag die alle. Ich mag das ganze Mario-Universum und so. Die Figuren funktionieren für mich. Was für mich nicht so funktioniert, ist das, oder wie kann man das anders sagen? Also irgendwie ist Luigi für mich so ein Schisser. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe das nicht so ganz verstanden, warum er das eigentlich ist. Ja. So. Ich fand es am Ende auch zu wenig, dass er da einmal kommt da dann plötzlich rein und hilft da seinem Bruder mit diesem Schutzschild, was er da irgendwie vor Bowser hält und so.
Boah, das ist wirklich ganz andere Meinung. Ich hatte Gänsehaut.
Echt? Aber
ich kenne
zu wenig.
Ich kenne Luigi auch als Schisser so. Und ich finde, Charlie Day hat das so gut gespielt. Also ich weiß nicht, oder so gut gestimmt.
Und ich fand auch, glaube ich, diesen ganzen Trope mit Bowser hat da jetzt diesen Stern, von dem jeder, der dieses Spiel kennt oder eins dieser Spiele weiß, dieser Stern hält irgendwie 20 Sekunden oder so. Und am Ende ist es ja nicht so, dass dieser Stern ewig gehalten hat. Der ist ja dann auch relativ schnell, wenn Bowser besiegt ist, auch wieder
klingt der ab.
Weg. Also es ist ja nicht so, dass die was davon behalten hätten, weil sie jetzt diesen Stern
haben.
Nee,
das ist wie ein Speed-Portion.
Ja, und
die anaboliken sich alle.
Wie gesagt, ich fand die Stakes zu hoch. Also, dass dieses ganze Kingdom vernichtet wurde, nur dass Bowser diesen blöden Stern da sich holt, das war, also, ja, damit habe ich Probleme. Also, es ist so, ich glaube, ich hätte mir gerne weniger gewünscht und das aber ein bisschen besser ausgespielt. Aber was jetzt nichts an den Qualitäten so der einzelnen.
Hat dich Chris Pratt als Darsteller gestört? Warst du manchmal raus und hast gemeint, ey, das ist doch kein Voice-Actor, der kann das eigentlich nicht so richtig gut.
Nee, das hat mich nicht gestört.
Genau, ich möchte jetzt einfach mal über die ganzen Voice-Cast, glaube ich, reden und wollte über
Luigi.
Nee,
mich hat keine Stimme gestört. Ich fand die alle gut.
Nee, aber ich finde auch, Chris Pratt ist sogar einiger passend gewesen. Der macht auch manchmal sein lustiges Mama Mia und das ist auch irgendwie ganz süß. Wie gesagt, Charlie Day, ich kenne aber Luigi halt wirklich als Schiss. Also ich kenne ihn als, und das macht mich dann froh. Ich mag Charlie Day, wenn er so kommt und sagt, Mama, Mama, Mario.
Ich meine, tatsächlich ist natürlich die Frage, wie man das umsetzt, ja schon eine interessante Frage, weil ich sag mal, zumindest die alten Videospiele, die haben ja nicht wirklich viel Figurenzeichnung.
Mhm.
Du hast halt Mario und Luigi und die haben ja eigentlich.
Das war einfach eine Umfärbung, ne?
Genau, und die haben ja die Mütze eigentlich nur auf, weil es einfacher war, das zu animieren und keine Haare zu animieren.
Genau.
Also damit geht es ja schon irgendwie los und der eine ist grün, der andere ist rot, dass man die gut auseinanderhalten kann, auch als kleinen Pixelmatsch und so.
Bei Mortal Kombat ja genauso geschehen, dass man einfach nur einmal einen Ninja-Suit gebaut hat, der einigermaßen cool aussieht.
Genau,
und dann gibt es die ganze Farbpalette.
Gelb, blau und grün, ja. Scorpion, Sub-Zero, Reptile.
Reptile,
oder
das war's, ja.
Guck mal. Ja,
also das in allen 8-Bit- und 16-Bit-Videospielen wurde ja im Nachhinein erst ein Universum draufgelegt. Die
genau.
Idee, dass Luigi auch größer ist und so, das kam ja auch erst viel, viel später, dass er so eine dünne.
Ja, aber der wurde ja genauso groß, wenn er eigentlich einen Pilz gefressen hat, oder?
Ja, ja, aber dass er trotzdem eine andere Figur hat. Also, dass Mario kleiner ist als Luigi und ein bisschen dicklich und Luigi langgezogen, das kam ja erst so eigentlich in der 3D-Phase. Jetzt ist die 3D-Phase ja auch schon gefühlt 30 Jahre her.
Ja.
Und deswegen sind wir da so urnostalgisch, aber du hast natürlich recht, anfangs waren es halt auch egal. So.
Also eine Frage, die ich mich tatsächlich gestellt habe, ich habe nämlich einen anderen Podcast auch über Mario nochmal zur Vorbereitung gehört und da hat jemand gefragt, kann man den Film verstehen, wenn man Mario nicht kennt? Oder guckt man einfach drüber, weil allein diese Power-Ups, ich meine das mit dem Großwerden, mit dem Pilz, das wird noch so ein bisschen eingeführt, denn diese Feuerblume, die kommt schon fast aus dem Nichts, später dieser Raccoon und da gibt es noch irgendwas anderes. Das kam auch sehr plötzlich. Sie wird ja auch da quasi da am Ende noch zur Eisprinzessin.
Ja.
Wobei ich mich da gefragt habe, ob das auch so ein Disney-Trope ist, der da nochmal irgendwie ausgegraben wird.
Ja, meinst du aber sehr Illumination-Film und kein Disney-Film? Oder meinst du einfach,
ja, aber so nach dem Motto, Eisprinzessin so erfolgreich, wir lassen unsere Peach auch so aussehen. Ich habe keine
Ahnung. Das wäre sehr witzig. Also wenn das so ein Augenzwinkern wäre oder einfach nur Kalkül, um nochmal ein extra Spielzeug zu verkaufen. Also deswegen haben sie doch ganz klar auch in so ein Motorrad-Outfit gesteckt, dass man sie einmal im klassischen Prinzessinnen-Outfit haben kann und einmal im Motorrad-Outfit. Da unterstelle ich immer schon sehr Spielzeug verkaufen.
Genau, und dann gab es ja zum Beispiel bei der Mario-Kart-Szene am Ende noch diesen blauen Panzer, der ja auch noch als Blue Shell.
Die Blue Shell, ja.
Also auch noch so auf der Tonspur ausgesprochen wird, damit man auch wirklich kapiert, dass es jetzt irgendwie die Blue Shell.
Den gab's ab Mario Kart 64, die Blue Shell.
Genau. Aber da, ich habe mich halt dann, als ich das gehört habe, mich halt auch gefragt, kann man das eigentlich verstehen, wenn man eigentlich nicht weiß, was das soll? Weil eigentlich ist das ja alles so random, was da so passiert.
Klar, aber jetzt reden wir langsam ja auch über popkulturelle Osmose, ne? Also na, wenn du alles auserzählst, bist du langweilig. Du musst mit einer gewissen Selbstverständlichkeit rein. Das ist aber auch in anderen.
Nee, ich kritisiere das nicht, ich habe gefragt.
Das ist eine richtige Frage. So. Ich versuche ja auch manchmal bewusst alles zu löschen. Von wegen, um zu gucken, okay, wie erklärt mir der Film das? Aber irgendwann gebe ich halt auch auf, weil natürlich, also ich wäre der Allererste, der sich beschwert, wenn nochmal bei Batman die beschissene Perlenkette auf den Boden fällt. So. Also vielleicht müssen wir auch echt einsehen, dass das, das sind unsere Grimms Märchen, das sind unsere Bibel-Tales. So. Also Popkultur hat die Mythen eingeholt. Wir sind mit dem Mario-Mythos erzogen.
Andererseits muss man natürlich fragen, warum wird die Blue Shell benutzt und nicht eine der bekannten roten oder grünen Shells?
Weil die Blue Shell inzwischen auch schon seit 30 Jahren richtig krass Mario-Kanon ist. Das wird sogar irgendwie gesagt, du Lacker, du hast schon wieder eine Blue Shell bekommen, wenn die online gegeneinander spielen, weil die Blue Shell mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ausgespielt wird, wenn du weiter hinten liegst. Das, also das ist genau wie diese Luigi Mansion-Sache. So, da haben Kinder gequiekt, als sie die Luigi Mansion erkannt haben. Ich bin mit der Luigi Mansion, da war ich schon raus aus dem Aktivspielen. Ich beobachte nur das ganze Ding, wie sich das entwickelt. Auch wenn ich nur noch wenig Sonic spiele, gucke ich mir jedes Sonic-Videospiel zumindest ein paar Videos an, weil ich wissen möchte, wie es meinem geliebten Eagle so geht und wo sie das Ding hintreiben. So.
Okay.
Da sind wir halt raus-isch. Aber ne, dafür hatten wir andere Sachen, wo ich denken kann. Aber
andere Frage kann, noch.
Ja.
Der suizidale Kirby.
Dieser suizidale Geist.
Hast du eine
Geist,
Erklärung
ne?
dafür?
Den kenne ich nicht.
Ist doch ein Kirby, oder?
Nee, ist kein Kirby. Kirby sind dicklicher und pink. Pink wie
so. Okay,
ich weiß nicht, was das für ein Geist war. Nee, den kannte ich selber nicht. Ehrlich gesagt.
Ich meine, es gab ja so ein Geisterlevel in Mario.
Aber da sahen die Geister ja auch eher ründlich aus und die hatten immer Angst, wenn du mit denen Augenkontakt hattest, wenn du dich zu denen gedreht hast, dann haben die jetzt selber die Augen zugekommen.
Stimmt, das war super.
Das war eine schöne Animation, dass sie selber Schiss hatten.
Meine Fortsetzung wird kommen, dann hoffe ich, dass es die Viecher da reinschaffen.
Ich fand, der Film hat super viele Referenzen und ist amüsant und passiert viel. Ich dachte, es hat einen Grund, warum sie Illumination als Animations- und Kreativstudio nehmen, um mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich dachte, vielleicht wird es noch ein bisschen anarchischer hier und da. Also Illumination, jetzt mal, um die Leute abzuholen, sind die Leute, die hinter Ich und Verbesserlich stecken. Was
die Minions.
Die Minions. Was natürlich eine sehr, im Vergleich zu Disney, einfach eine sehr viel höhere Taktzahl hat in Erzählen, einen krachigeren Humor als die Disney DreamWorks-Animationen, so irgendwie rabiater. Nicht rabiater im Sinne von progressiv und modern, sondern einfach, da knallt es mehr. Da wird mehr gehauen, da wird mehr und das hatte der gar nicht. Irgendwie hat echt fast wie ein echt klassischer Kinderfilm gewirkt und nicht wie so ein hyperaktives Dinger fallen dauernd auf die Fresse Teil. Obwohl da viel passiert ist, aber es gibt eine Art Cartoon-Gewalt darzustellen. Also es wurde niemals. Es gibt auch Leute, die können die Minions beispielsweise nicht gucken, weil die so hyperaktiv sind und und dann fallen sie alle hin und werden angezündet und du kannst dich gar nicht auf die Handlung konzentrieren, weil sich im Hintergrund schon wieder irgendwelche Minions mit Säure überkippen oder keine Ahnung was machen. So. Und das macht der Film. Der ist nicht so wuselig, nicht so hyperaktiv, obwohl viel passiert und der ein hohes Tempo hat. Das muss man unterscheiden. So. Der ist eigentlich wie ein vorgespulter Disney-Film und der fühlt sich nicht wie ein Illumination-Film an. Verstehst du ein bisschen, was ich meine auf der Humorebene? Wie sich das, wie Illumination sich manchmal anfühlt im Gegensatz zu Disney?
Aber fandest du ihn lustig eigentlich?
Ah, jetzt ich musste Mario? Schon ein paar Mal lachen, ja.
Okay.
Also ab wann ist es lustig, ne? Also ist es auch schon lustig, wenn ich da einfach mit einem Grinsen sitze und irgendwas erkenne und mich drüber freue? Oder ist es nur wirklich lustig, wenn ich mir auf den Schenkel und sage, mein Gott,
halt die Sache.
Ich piss mich
ein
vor Lachen.
Ich habe auch ein, zwei Mal geschmunzelt und einmal, ich weiß noch nicht mal an welcher Stelle, das fand ich wirklich lustig, ich weiß aber nicht mehr, was es war.
Ich kann mich erinnern, dass ich zwei, dreimal und einmal sogar mit als einziges im Kino gelacht habe, weil mich irgendwas so getriggert hat. Da hat mich meine Kinobegleitung auch angeguckt, als wäre ich in die Seite gestochen worden oder sowas. Irgendwas hat mich richtig, oh scheiße, jetzt hätte ich mir das nochmal aufschreiben sollen. Schlecht. Ja, wie gesagt, wie definierst du witzig? Ne? Auch bei Komödien, die ich wirklich, wirklich gut finde, sitze ich nicht die ganze Zeit da und breche zusammen.
Nee, ich glaube, ich finde aber auch Komödien grundsätzlich ist.
Ich hasse Komödien, ich hasse Lachen.
Naja, ich finde, also ich gehe nicht ins Kino, um zu lachen. Um zu lachen,
Spaß zu haben.
Nein, wenn ich Spaß habe und lachen kann, mache ich das gerne.
Ja.
Aber ich finde, so mit dem Anspruch, in eine Komödie zu gehen, um zu lachen, irgendwie weiß ich nicht. Ich finde, da kann ein Film nur scheitern. Ich wollte aber meinen Spaß haben mit dem Film und mir ist der zu düster. Mir ist der wirklich zu düster. Ich brauche keinen Bowser, der da ein ganzes Kingdom platt macht am Anfang des Films. Ich frage mich so, wofür?
Nee, das muss ich nicht sagen. Der ist mir nicht zu düster. Ich finde es irgendwie interessant, dass der dir zu düster ist, irgendwie. Vielleicht liegt das auch dran, weil du jetzt einfach auch viel Zeit mit deiner kleinen Nichte verbringst und sagst, ey, würde ich das mit meiner kleinen Nichte gucken? Ob das zu viel für die wäre oder so? Also nee. Ich meine, die wurden ja auch nur alle gefangen genommen im Endeffekt. Also der hat ja keine armen Pinguine gegrillt oder so.
Nö, aber der hat der Behausung kaputt gemacht.
Ja, guck, aber das ist doch so eine
völlig grundlos.
Du wolltest letztens Evil Dead gucken, wo, keine Ahnung.
Für diesen fucking blöden Stern, der 20 Sekunden hält. Also ich meine, what's the point?
Du wolltest Evil Dead gucken, wo eine Person Glasflaschen isst und dabei sich irgendwie alles aufritzt.
Ja, ich würde gerne mit dir über Evil Dead reden. Ich gucke mich gerade durch die Serie.
Okay.
Da ist viel, viel Erzählbedarf.
Gut. Na, ich meine ja nur von wegen, wie kann denn die auf einmal dieses von wegen, da wird dem das Haus geschmolzen?
Naja, aber das ist ganz anderes. Also, das eine ist irgendwie ein Horrorfilm, wo halt irgendwie natürlich, also gerade Evil Dead ist halt ohne Gewalt gar nicht denkbar.
Ja.
Oder überzogene, comichafte Überdrehtheit. Aber ich hätte das einfach hier überhaupt nicht gebraucht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen mein Problem. Also, ich hätte gesagt, ich hätte lieber was über die Figur noch mehr erfahren oder irgendwie ein bisschen mehr Input gehabt, als einfach nur. Also ich meine, der Film, der hat gute Ideen und der sieht gut aus. Und wie gesagt, der hat manchmal einen guten Soundtrack, wenn nicht plötzlich irgendein random Popsong irgendwie auftaucht.
Welcome to the limit. Die kam überhaupt davor, weiß ich nicht. Komm,
ach, keine Ahnung.
Wenn ich an klassische 80s Popsongs denke ich mal an Welcome to the, oder Push it to the limit heißt der Song ja eigentlich. Push it to the limit, sorry.
Ja,
den denke ich immer, wenn jemand sagt, generischer 80er-Jahre-Song.
Ja, und ich glaube, irgendwie so ein, zwei Sachen, die mich ein bisschen mehr an die Figuren binden, hätten mir durchaus gefallen, sage ich mal. Weil,
und jetzt kommen wir wieder zu deiner Frage, wenn du gar nichts mit Mario am Hut hast, ob dir Mario überhaupt ans Herz wachsen kann. Natürlich hat mich Mario ja schon gewonnen, wenn der kleine, knuffige, dicke Typ da einfach auftaucht. Und rappt. Dann bin ich schon so, ich bin auf deiner Seite.
Ich meine, also ich glaube, grundsätzlich, glaube ich, gucken Kinder Filme anders. So. Die gucken viel mehr, die Figuren finde ich süß.
Ja. So funktioniere ich auch. Ich fand Mario süß, ich fand Luigi süß.
Genau, die erinnern sich mehr an einzelne Momente und so. Und ich glaube, im kindlichen Verständnis ist es okay, wenn sozusagen wenn Figuren jetzt nicht so entwickelt sind oder wenn die Dramaturgie über einen Film nicht so ganz stimmt, das interessiert Kinder nicht so. Das sehe ich alles. Aber ich denke mir halt so, für mich hätte ich mir durchaus gewünscht, wenn der Versuch da gewesen wäre, da ein bisschen cleverer zu sein hier und da, die Figuren ein bisschen liebenswerter zu gestalten, also auch untereinander, dass die einfach ein bisschen mehr wollen vielleicht. Ich hatte nicht so viel Spaß, wie ich mir gerne gewünscht hätte, obwohl der Film so kurz ist und obwohl er so viele gute Sachen hat. Ich glaube, es liegt daran, dass die Sachen, die mir gefallen haben, so schnell wieder weg waren, wie alles andere in diesem Film. Das ist einfach so.
Ja.
Die Idee, zack, rein, nächste Idee, anstatt zu sagen, okay, hier ist eine gute Idee und auf die geben wir jetzt einfach mal 5 Minuten so und lassen die auch mal ein bisschen Raum so. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, deswegen ist vielleicht 90 Minuten auch zu kurz, weil wir hätten man einfach die guten Szenen einfach alle nochmal eine Minute länger gemacht, wenn sie es dann getragen hätten, hätte das dem Film, glaube ich, durchaus gut getan.
Und Kinder halten das auch aus. Also auch Disney-Classics sind nicht wie diese Illumination-Filme, beispielsweise so Schlag auf Schlag auf Schlag, und das ist einfach wahrscheinlich auch so ein Illumination-Tempo. Die haben immer viel, also von Aladdin bis Lion King, die haben immer viel Character-Development ausgehalten. Und gut, da haben die Kinder sich vielleicht mal ganz kurz gelangweilt.
Ja.
Aber dafür kam dann in der nächsten Szene ja schon der Timon und Pumba-Song oder so. Gebe ich dir teilweise recht, ich habe ja auch schon gesagt, von wegen, ich hätte sogar manche ganze Welten einfach komplett gestrichen.
Ja.
Weil mir das zu viel, von wegen Remember This, Remember That, mein Nostalgiespeicher war nämlich schon eigentlich voll. Du musst, ich muss nicht nur, Donkey Kong, und das ist sogar eine Anspielung auf Donkey Kong 3.
Ja, aber guck mal, wir reden die ganze Zeit über Mario, Luigi, die Prinzessin, vielleicht noch Bowser haben wir erwähnt, und eigentlich ist Donkey Kong der zweite Hauptdarsteller, und wir haben überhaupt nichts über den zu sagen.
Stimmt.
Die zicken sich einfach nur an, man fragt sich warum, und mehr ist da nicht. Ist doch schade.
Also ist schade, deswegen, das hätte man sich wirklich, wirklich sparen können. Ich bin da tendenziell auf deiner Seite, ich kann aber echt nicht unterschreiben, dass der Film mich nicht irgendwie total amüsiert hätte und dass ich dann irgendwann losgelassen habe von wegen dieses, ja, wie würde das ein cleverer Film erzählen oder sonst was, sondern einfach von wegen, und ja, ich weiß, dass das manipulativ wie Arsch ist, indem sie mir so viele Fanservice-Sachen um die Ohren hauen. Und immer, wenn mein kritisches Kleinhirn anfangen könnte zu arbeiten, zeigen sie mir irgendwas, wo ich drauf zeige mit dem Finger und sage, ah, I remember this. Und dann fühle ich mich schon wieder wohl und lasse mich zurückfallen. Und das machen sie halt für jede Altersgruppe irgendwie verschieden gestaffelt. So. Dass diese Riesenmunitionsraketen dann als Weapon of Mass Destruction quasi am Ende kommen, diese, ne, diese Kugeln und so, ach, das hat mich alles irgendwie dann doch. Ich habe mich aber auch entschieden im Kino, ich möchte das jetzt alles süß und toll finden. Also ich war in Candyland, okay, sozusagen. Und habe mich dann nur noch darauf konzentriert, ob ich die Animation toll finde, ob ich die Performances gut finde. Die haben keine keine dreidimensionalen Figuren gespielt. Jack Black hat keinen dreidimensionalen Villain gespielt. Aber bei Jack Black hast du beispielsweise auch krass die Spielfreude gehört bei, oh, seinen Namen verkacke ich immer, Michael Keegan, ja, von Keegan and Peele, der Toad gespielt hat. Der hat immer seine Stimme so krass übersteuert, dass er mal schon fast angefangen hat zu kreischen.
Okay. Also du meinst jetzt den Tod?
Den Tod, genau. Okay. Dachte so, ja, alles klar, die hatten alle in ihren Kabinen scheinbar Spaß. Hm. So. Ist super. Für mich, wenn du sagst, shitty 80er-Nummern, mir hat fast eigentlich nur gefehlt, außer ne, dieses Peaches und den Rap. Das, was ich noch aus Kinderfilmen kannte und was, glaube ich, sogar, aber jetzt müsst ihr mich verbessern, vielleicht ist das einfach nur eine falsche Erinnerung, dass das auch bei Ich und Verbesserlich passiert ist, dass es da so echt Original-Sounds gab. Es gab später einen Illumination-Film oder eine Filmreihe, ich glaube, da gibt es auch einen zweiten Teil von jetzt, der heißt Sing, wo ein Schwein singt. und der Film hat für mich nicht funktioniert, weil sie da Pop-Stücke aus der Hier-Welt genommen haben und einfach nur mit witzigen Cartoon-Voices gesungen haben.
Okay.
So ein bisschen nach dem Glee-Prinzip. Hieß das Glee, wo sie diese AG aufgemacht haben in der Highschool und Popsongs nachinterpretieren?
Möglich.
Kennst du Glee nicht?
Nee, kenne ich nicht.
Das war ein Riesending. Du musst deine Jugendpopkultur nach und du musst gucken, was die jungen Leute vor 20 Jahren gut fanden. Christian, du wirst abgehängt. Ich fand es halt doof, dass sie wenig Originalmusik geschrieben haben. Also die Themes kamen, die machen mich nostalgisch, aber für mich gehört es zu so einem richtig guten, schönen Kinderfilm. Vielleicht bin ich da auch hängen geblieben. Dass einmal kurz Mario in den Sternenhimmel guckt und ein Originallied antrellert und sagt, Luigi, wo bist du, Luigi? Und dann cuttet das auf Luigi in seinem Käfchen, der sagt, Mario. Weißt du, und dann singen sie beide, Splitscreen kommt und was weiß ich was. Und erinnern sich, wie sie beide Kinder waren. Dann kann man lustige Animationen machen, wie sie ohne Schnurrbart aussahen oder sowas.
Immer der Moment war ja kurz drin.
Ja, aber das ist einfach der große fanfarische Moment gibt, die große.
Weil das wahrscheinlich, es gab doch mal auch so ein Kinderspiel mit denen, oder?
Ja, das war Yoshi's Island, wo Yoshi dauernd den schreienden Mario auf dem Rücken hatte. Ah, okay. Und wenn Yoshi getroffen wurde, ist Mario in so einer Luftblase weggeflogen. Gemacht, okay. Also du konntest nicht klassisch Game Over gehen, aber dieses Baby konnte dir abhanden kommen, dann war das Spiel vorbei. Wo waren wir? Was willst du erzählen? Was interessiert dich? Rede mit mir, Christian.
Ich glaube, wir haben jetzt gerade schon viele Themen so einmal durch. Also, ich war...
Hat der Film dir denn besser gefallen als der Sonic-Film? Machen wir mal die ewige Sonic versus Mario, Sega versus Nintendo-Debatte auf. Sega hat sich den Arsch weggefreut, dass Sonic so viel Geld verdient hat.
Also, ich glaube, ich finde die beide okay bis gut.
Mhm,
also, ich finde die beide nicht schlecht.
Ich auch.
Ich glaube, auf Mario habe ich mich mehr gefreut und ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich kann nicht mal sagen, dass ich ihn schlecht fand. Ich fand ihn auch
unterhaltsam. Ich weiß, du hast eine ganz komische Haltung zu diesem Film. Du sagst eigentlich nur gute Sachen, aber du guckst mich hier schon so leicht traurig
an. Ja, nein, ich glaube, es sind so ein paar Dinge, die ich einfach so schade finde, weil das, wie gesagt, dieser Peaches-Song, ich habe davor gehört und ich hatte wirklich den Trailer gesehen und dachte, oh ja, diese Rainbow Road, so häufig gespielt, voll Bock, das jetzt zu sehen.
Ja.
Und dann wird das einfach immer so abgehakt. So. Das steht irgendwie für gefühlt eine Minute und dann ist es weg und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die coolen Sachen, auch wenn so ein Soundtrack da irgendwie angespielt wird, der ist halt immer sofort wieder weg. Und das finde ich so, so schade. Also von mir aus, oder weiß ich nicht, dieser Parcours, den er am Anfang läuft, der sah ja wirklich aus, auch mit diesen Feuer Dingern, die da im Kreis sich drehen. Das war wie so
ein Original.
Sah halt genauso aus wie so ein Spiel. Und dann denke ich mir, und dann trainiert er im Originalspiel und dann kommt das später nicht wieder vor. Mhm. Ich meine, wofür trainiert er denn so? Also ich hätte es so viel cooler gefunden, wenn sie dann wirklich konsequent sagen, okay, wir nehmen die Sachen, die wir cool finden, dann lieber ein paar Sachen aufheben für den zweiten Teil. Und wenn er am Anfang irgendwie so ein Parcours macht, dass diese Sachen, dass er es später auch einsetzen kann, was er da gelernt hat. So. Und hier ist es so am Anfang, ja, Parcours, toll, hat er irgendwie am Ende dann doch geschafft. Und dann darf er mit, aber es bringt ihm halt nichts mehr für den weiteren Film. Und es ist alles so, also für mich so unbefriedigend irgendwie. Ich denke, ja, da wäre mehr drin gewesen. Also ich bin wirklich der Meinung, das ist echt ein bisschen eine vertane Chance. Also so cool ich die Welt finde, so schön bunt ich das alles finde und so. Und irgendwie habe ich mir mehr erhofft. Irgendwie so in mir drin. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Spaß gehabt hätte. Einfach noch ein bisschen mehr, ja, irgendwie die schönen Sachen mehr.
Ich will mehr Schönes.
Ich kann es gar nicht so genau sagen.
Früher war mehr Lametta. Ich kann das irgendwie alles so ein bisschen nachvollziehen. Zum Beispiel auch, dass er auf einmal diesen Raccoon einfach dann aus dem Stegreif gelernt hat. Bei allen anderen Sachen war total
Er hatte vorher noch so einen anderen Anzug an. Was war das denn noch?
Jetzt vor 2 Wochen geguckt.
Er hatte ja auch noch so einen Froschanzug eigentlich im Spiel, oder?
Was ist ein Froschanzug? Es gibt ja ein ganzes Game, was darauf beruht, dass er sogar mal so einen magischen Hut hat und dann ganz, ganz viele Gestalten ändern kann und so weiter und so fort. Mir geht es darum, vor allem, dass er erstmal total mit der Physik dieses Landes hapert. Von wegen, was soll das bedeuten? Ich beiße in diesen Pilz und ich bin auf einmal stärker. Und was bedeutet, hier gibt es Feuerblumen. Aber dieses Raccoon-Ding total annimmt und da fliegt wie Han Solo. Und das so innerhalb von wenigen Sekunden gelernt hat und so. Das ist natürlich, sind so Momente des Disbeliefs. Da geht es dann einfach nur um eine coole Flugszene zu haben. So,
und das hat mich gar nicht so gestört. Aber irgendwie denke ich mir, ich hätte es okay gefunden, wenn man dann lieber was nochmal vernünftig eingesetzt hätte, was er vorher hätte lernen müssen, zum Beispiel. Oder?
Ja, klar, also es gibt diese Lernkurve. Deswegen meine ich ja, dass eigentlich Luigi die Lernkurve macht und Luigi merkt, er muss an sich arbeiten und das auch anwendet, was er lernen muss und über sich hinaus wächst. Der macht eine Hero's Journey. Mario macht keine Hero's Journey. Mario guckt, wie funktioniert das? Das glaube ich nicht. Und dann sagt er, scheint sofort zu funktionieren. It's a go! Und dann geht's los, so. Und Luigi muss lernen, so von wegen, ey, was ist mir wichtig? Und ich muss über meinen Schatten springen. Auch Peaches, weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil der Film ein bisschen her ist. Ich weiß nicht, ob Peaches was klassisch lernt, außer dass politische Attentate gut sind. Und wie man
Motorrad
zusammenbaut. Nee, die ist auch als Charakter und die geht da nicht geändert raus, ne?
Nee.
Der einzige Mensch, der geändert rausgeht, ist halt tatsächlich unser guter Luigi. Deswegen bleibe ich bei meiner These, Luigi ist das Rückgrat des Films.
Ja.
Was hat denn das Mario-Universum noch? Wario könnten die aus dem Hut holen. Als dunkle Schatten.
Ja, wie gesagt, also eigentlich ist ja gerade Yoshi ein Riesending.
Yoshi könnten sie noch holen. Kirby war eigentlich auch ein gutes Wort von dir. Diese Gespenster-Sachen. Die haben viel zu wenig die Shy Guys gezeigt. Ich bin ein Riesenfan von den Shy Guys.
Die Shy Guys?
Das sind diese Viecher mit diesen Masken auf. Diese stummen Henchmen mit so Masken.
Ah,
auf
die Viecher, okay. Ich fand es ja eigentlich ganz abgefahren, dass am Anfang diese
Skelett-Schildkröten
da sind. Oder nee, was sind das?
Das sind Skelett-Schildkröten, die sind mit zusammenbauen, ja.
Ja, wobei die eigentlich auch so ein Seitending waren, irgendeinem Geisterlevel.
Ja, ja. Ich denke aber nur, also die haben eine Milliarde Dollar verdient, die werden jetzt irgendwas machen damit. So, Jack Black wird auch wieder groß und drachig werden.
Ja, ich habe gerade irgendwelche Rumors gehört, dass sie ja natürlich sagen, mit diesen Röhren hat man da schon sein eigenes Multiverse und jetzt könnten auch irgendwo Zelda und Link da irgendwie auftauchen. Oh,
Nintendo-Verse machen, stimmt.
Ja.
Ja, dann lieber erstmal Wario erzählen, aber dann viel mehr Referenzen haben die, glaube ich, gar nicht mehr, weil alle sieben Welten besucht wurden. Was könnte Mario noch lernen? Mario muss lernen, dass egal, muss ich jetzt ja nicht machen. Freut mich, dass sie eine Milliarde Dollar verdient haben. Ich finde, dieser kleine Independent-Konzern Nintendo hat viel zu wenig Geld.
Ja. Ja, aber das ist irgendwie lustig, ne? Weil alle haben da irgendwie nostalgische Gefühle. Das ist so ein Familiending und dann ist das auch irgendwie auch, da hinterfragt das irgendwie auch keiner, ob das ein gutes Franchise ist. Das ist irgendwie, es ist positiver behaftet als manches andere Mega-Unternehmen, oder?
Ja, vor allem der Nintendo-Konzern hätte es ja nicht gebraucht. Die hätten was zu verlieren gehabt, weil Mario halt so unbefleckt ist. Alle Mario-Spiele sind toll, auch wenn sie nicht deins sind. So, aber sie sind toll gemacht, da sind kreative Köpfe am Werk, handwerklich 1A umgesetzt. Es gab noch kein Mario-Spiel, das gefloppt ist, so von wegen, oh scheiße, es verkauft sich nicht.
Ja.
Das war, ist ja bei Sonic ganz, ganz anders. Und Sonic haben, deswegen haben die es ja so abgefeiert, dass Sonic wirklich Geld gemacht hat. Weil ich glaube, der Sega-Konzern hat mal so einen Erfolg gebraucht, so. Nach irgendwelchen Schrottspielen, weil Sonic hat viele Schrottspiele, ein paar Goldnuggets auch in der Neuzeit, so, aber viel, viel Schrott und manche Sachen sind wie Blei von Sega in den Regalen hängen geblieben. So.
Aber ist doch auch ein bisschen erstaunlich, dass jetzt erst Sonic und Mario so erfolgreich werden müssen, dass man irgendwie merkt, dass man mit so Videospielverfilmungen auch irgendwie Geld verdienen kann, auch gute Filme machen kann, weil ich eigentlich den Eindruck habe, die haben ja häufig kein Geld damit gemacht, weil die Filme so scheiße waren. Ich meine, wir haben ja über den alten Mario-Film gesprochen. Ich meine, was war denn das für eine Idee, daraus so einen Blade Runner zu machen?
Ja. Wie viel Koks war im Raum und warum haben wir
nichts abgekriegt? Von den Machern von wie heißt das, Max Headroom. Ja, also das war ja so gaga. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendjemand für eine gute Idee hielt, außer den Verantwortlichen, die da offenbar irgendwie...
Ja, vor allem, ich frage mich, ob dann die Nintendo-Delegation aus Japan mal geguckt hat, guck mal, was macht ihr denn mit unserer Franchise?
Ja.
Ihr Wahnsinnigen. Da müsst ihr mich mal eher echt einlesen, ob da mal die Freunde aus Japan, ob Shigeru Miyamoto einmal das Set besucht hat, hat gemeint, what?
Ja, was ist das denn hier?
Wie, das sind nicht Vater und Sohn. So, also ich weiß nicht, wie das damals so war mit dieser künstlerischen Freiheit der Neuerzählung.
Ja, wobei man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, dass natürlich solche Konzerne auch gerne mal Vorgaben machen, die auch im Film nicht immer gut tun. Also mein Lieblingsbericht, ich glaube, das habe ich damals auch schon beim Street Fighter-Film erzählt. Es gibt dort wirklich so einen richtig langen Bericht im Internet, wo irgendjemand so haarklein aufdröselt, was bei dieser Produktion alles schiefgelaufen ist. Und einer dieser Punkte war ja wirklich, dass, ich glaube, Capcom ist das, ne? Dass die gesagt haben, ja, die Figur muss noch rein und die Figur muss noch rein. Und am Anfang haben die halt mit dem Regisseur besprochen, maximal so und so viele Charaktere, damit das irgendwie funktioniert. Und dann wollten sie immer noch einen und dann verwässert das alles. Und natürlich, wenn wir sagen, das ist jetzt auch ein bisschen voll und es wäre cooler, sich auf einige Dinge mehr zu konzentrieren, da weiß man natürlich nicht, wiefern das Studio gesagt hat, nee, aber das muss noch rein und das ist jetzt im nächsten Spiel wieder aktuell, deswegen muss das und so. Also da sind natürlich, glaube ich, viele solcher Marketing-Gedanken mit drin, die letztlich auch den Inhalt beeinflussen.
Ja, das ist ja eh immer das Allerfaszinierendste, wie, also entweder hat so ein Marketing-Team von einem IP-gebenden Konzern zu doll den Grip darauf oder zu lose. Und dann, es kann ja in beiden Fällen so krass entwischen. So, es braucht so ein Fingerspitzengefühl. Aber inzwischen haben die Leute, glaube ich, auch gelernt, dass es ganz cool ist, wenn wir nah an der IP bleiben, weil da eigentlich das Geld drin steckt. Also wir erinnern uns alle an das Sonic-Desaster, zuerst dieses erste Design, wo ich rückblickend mich auch an die Verschwörungstheoretiker hefte, wo die meinen, vielleicht haben sie anfangs wirklich absichtlich das scheiß Design gedroppt, damit Leute sich so dort aufregen und dann den Erfolg bejubeln, wenn das Originaldesign zurückkommt. Was das Marketing, der Marketingstreik des Jahrhunderts wäre, mit der YouTube-Kommentarspalte schon zu rechnen in deinem Marketing. Das ist natürlich auch was Schönes, weil damals, also zu Anthony Hopkins-Zeiten, hätten wir ja gar nicht den Look und Feel, wie hätten wir das denn machen sollen. Aber natürlich daraus diese Blade Runner-Nummer zu machen, sind genauso weit weg. Also ist
Quatsch. Ja, wobei ich glaube, die Entscheidung, das jetzt auch komplett zu animieren, eine ganz gute war.
Ja, auf jeden Fall.
Weil, ja, in den 90ern war es ja einfach schlicht und ergreifend nicht möglich so. Ja, also,
Trickfilm hättest du machen können, schön. Einen schönen Trickfilm hättest du machen können.
Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt auch an so Masters of the Universe zurückdenkt und so, das waren natürlich auch alles so inhaltliche Kompromisse, die natürlich auch da waren, weil es ohne mega viel Geld sonst nie umgesetzt worden wäre, so wie es hätte sein müssen. Und was wahrscheinlich immer noch der Grund ist, weswegen die letzte Masters of the Universe-Geschichte halt auch eine Animation war, genau aus diesen Gründen.
Gerade eine zweite Staffel jetzt gekriegt, ne? Doch, obwohl die so ein bisschen zerrissen wurde, die Kevin Smith He-Man-Serie.
Ja, auch das ist ähnliches Ding. Ich finde auch nostalgisch super, echt viele gute Ideen.
Animation toll.
Ja, aber der Inhalt, ich mag Kevin Smith nicht, aber wir sprachen ja auch schon drüber.
Kevin, du bist vom Kevin Smith-Kult abgekommen, du bist ein Abtrünniger.
Ja, ich finde Clerks super, aber der kann halt eigentlich keine Drehbücher schreiben und dieses, also der kann Dialoge schreiben so und das war seine große Stärke. Ja, aber ist ein anderes Thema.
Ist jetzt Chris Pratt eigentlich jetzt so langsam der Mann der 2020er und 2010er Jahre, was Geldumsatz angeht?
Ich habe keine Ahnung.
Mir fällt jetzt kein Schauspieler ein, der mehr Franchises angefasst hat, die Milliardenmarke geknackt haben. Er ist ja auch in den Avengers-Filmen und allem drin.
Ja, weiß ich nicht.
Schade. Ja, sein könnte.
Also ich meine, es gibt ja manchmal auch diese ich habe mal irgendwann gelesen, wie viele Filme Morgan Freeman so mitgemacht hat, so wie viele A-Filme einfach so. Mhm. Aber ich kann es echt nicht sagen. Aber es gibt ja andere, ja, keine Ahnung. Also er wird auf jeden Fall vorne mit dabei sein, aber...
Ey, das ist so abgefahren. Ich kenne ihn noch als dicklichen Trottel aus Parks and Recreation. So ein Nebencharakter.
Ja, aber ich finde es manchmal erstaunlich, dass du manchmal so Karrieren, also bei Keanu Reeves sprach ich ja neulich auch drüber, ich glaube mit Alessandro bei John Wick 4, was der eigentlich für eine Karriere seit den 80ern hingelegt hat, immer mit so richtigen Ups und Downs so.
Und es ist auch immer okay, also ich dachte nach Matrix ist es okay, dass jetzt Keanu Reeves in die B-Liga absteigt, weil der dieses Matrix-Ding gemacht hat und der wird genug Geld haben, so der lacht sich in den Schlaf. Und dann kommt er mit John Wick wieder und John Wick ist fast so popkulturell relevant wie Matrix eben.
Ja,
und davor hatte er mit Speed ja schon was popkulturell total relevant war. Und mit Bill und Ted was genau. Popkulturell relevant war. Also
eigentlich auch Dracula und also ja. Sind echt viele, viele Dinge drin. So.
Und man ist immer so, okay, jetzt geht der wieder, weil er auch ja immer so leicht unterschätzt wurde, so als mitteltalentierter Schauspieler, charismatischer Dude, aber eigentlich nicht so eine weite Range, die er spielen kann. Und der ist nicht tot zu kriegen und der kommt immer mächtiger zurück. So.
Ja.
Wer weiß, was er als nächstes macht. Vielleicht kriegt er noch eine Franchise, dann halte ich ihn für einen der großen Action-Darsteller aller Zeiten. So.
Ja.
Wenn er jetzt noch irgendwas so macht und wieder 4 Teile spendiert bekommt.
Ja. Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich zu dem Film sagen soll. Ich würde den total bedingungslos weiterempfehlen.
Mhm.
Vielleicht nicht Primetime, vielleicht nicht von wegen, ey, ich muss jetzt alle meine Freunde einladen, wir haben danach eine intellektuelle Unterhaltung. Aber bei mir hat er alle Knöpfe gedrückt und ich werde ihn auch gucken, wenn er wieder auf Streaming kommt. Da werde ich irgendwann mal, ich freue mich jetzt schon drauf, verkatert bei mir zu Hause auf der Couch liegen und mich einfach wohlfühlen und den
Super Mario. Ich könnte mir vorstellen, dass er mir beim zweiten Mal noch ein bisschen besser gefallen wird, weil dann meine Erwartungen angepasst wurden und dann kann ich mich vielleicht dann doch mehr an den Details wieder erfreuen.
Lass dich fallen. Genau, guck dir die Details an und fühl dich wohl, fühl dich umarmt einfach, Christian. Warum?
Aber das muss ich jetzt so als Fazit sagen. Wie gesagt, die tollen Sachen waren mir zu kurz.
Mhm.
Und dann sind da halt Sachen drin, die ich nicht so toll finde. Also diese Vater-Sohn-Geschichte, die da so reingebrezelt wurde, denke ich mir.
Ich fand die ganze Donkey Kong-Sache auch blöd.
Ja, Donkey Kong war überflüssig wie sonst
was. Ja, einfach überflüssig, genau. Und auch der andere, ich dachte immer, irgendwie Leute, das ist vielleicht die einzige Performance, die ich leider ein bisschen schade finde. Ich glaube, Fred Armisen spricht hier diesen Kong King.
Ja.
Und ich glaube, die fanden das total witzig, wie er den interpretiert hat und wie schrullig der da so hingeredet hat. Und seine Stimme ist auch dauernd gebrochen und der war ja, fand ich richtig unwitzig, fand ich die mit unwichsigste.
Guck mal, über den haben wir noch gar nicht angesprochen. Der ist so in meiner Erinnerung in einer Woche verblasst.
Ja, guck.
Der ist komplett nicht existent in meinem Kopf. Aber da ist auch da ist ja nichts Spannendes. Nee. Das ist nur so, der hat dann auch diesen Vaterkomplex so ein bisschen. Ja. Und am Schluss löst sich das halt alles im Wohlgefallen auf und das war's dann so. Also ich glaube, der Film ist am besten, wenn er Anarchie macht. Also in dem Moment, wo man wirklich dann Seitwärts-Scrolling durch New York sieht,
ja,
super cool. In dem Moment, wo es irgendwie durchdreht und einfach nur bunt ist und blaue Shells durch die Gegend fliegen, super. Und dann, sobald dann der Plot wieder einsetzt, so geht's so. Und das ist halt ein bisschen schade, aber gut.
Ich glaube, irgendwas ist in dir gebrochen. Ich glaube, du wolltest richtig doll, dass der funktioniert.
Ja, ich wollte mehr Spaß haben. Und wie gesagt, es sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, den Bowser-Song einfach länger zu hören. So.
Gebt Christian den Bowser-Song-Cut. Sofort.
Ja, also ich verstehe einfach nicht, weil ich habe so viel davon gehört. War der nicht sogar irgendwie nominiert für irgendwas total Großes?
Ja.
Und der geht nicht mal eine Minute. Und ich denke, das ist auch gar kein richtiger Song. Das ist so ein so ein das Intro. Ich habe keine Ahnung. Es ist einfach zu kurz. Ich weiß nicht. Und das dann noch im Abspann, dann denke ich mir, ja, aber das ist Abspann. Das zählt für mich nicht. Nee. Kommt eigentlich nach dem Abspann noch was? Ich bin dann irgendwann raus, weil auch so ewig lang war.
Zwei Wochen, bitte. Ich weiß nicht, was ich gestern gemacht habe. Ich werde mich morgen wundern, was ich hier am Arm habe. Du kannst mich sowas nicht fragen. Nee. Ich bin auch mit der Diskussion beendet. Ich gucke jetzt Champions League und balsamiere meine Wunder ein.
Achso, ja, besser ist.
Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bitte meldet euch wegen YouTube-Beuteln. Bitte abonniert uns bei allen Plattformen. Bitte schreibt uns, welche Videospielverfilmung ihr als nächstes vielleicht sehen wollt. Oder vielleicht Comicbuchverfilmung. Hört in meinen Guardians-Cast rein. Hört bei Filme zum Dessert überall rein. Hast du noch was zu sagen, Christian?
Nö, ja, eigentlich nicht.
Ja, also, ich
finde super, dass wir mal wieder gesprochen haben. Es war jetzt eine lange Pause, die sich einfach ergeben hat wegen Arbeit und Terminfindung. Wir wollten mehrfach ins Kino, dann war der eine krank, dann war der andere irgendwie verhindert.
Da kam auch noch dazu, ne? Ja.
Das ist ja immer so, ne?
Es ist ja wie es
ich weiß
ist.
Ja, ich finde so andere Podcasts, die wirklich jede Woche so viel raushauen, bemerkenswert. Ich muss die mal loben. Ich krieg's einfach nicht hin.
Ja, ich versuche zumindest alle zwei Wochen so, aber jetzt habe ich auch mit Dennis über Guardians geredet.
Ach,
schöner Cast.
Sehr gut.
Ich habe ihn noch nicht fertig geschliffen. Das ist das Allernervigste, wenn so ein Ding so 90% fertig ist. Gerade weil du denkst, die letzten 10% kann ich ja irgendwann mal fertig schrubbeln.
Ja.
Aber du hast in deiner Tagesprio manchmal einfach irgendwie andere Sachen zu tun. Und das ist so nervig. Ich muss mir mal angewöhnen, so der Mensch zu sein, der die letzten 10% auch noch geht. Ich glaube, das ist ein Charakterfehler von mir.
Ich weiß es nicht. Ich meine, bei mir ist es so, was haben wir denn heute? Dienstagabend. Freitag bis Sonntag bin ich für einen Job in Frankfurt. Und ich muss halt noch ein paar Sachen jetzt bis Freitag fertig machen. Und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich diesen Podcast bis Freitag hinkriege. Nee, das heißt, wahrscheinlich wird das erst den nächsten Montag passieren.
Ja, freut euch dran.
Und dann ist aber wieder so 6 Tage im Land. Und dann denkt man sich so,
Das fühle ich voll.
Ist nicht ganz tagesaktuell.
Props raus zu allen Content-Creatern. Und deswegen ist ja auch euer Support, liebe Community, ganz, ganz wichtig, indem ihr zum Beispiel wahnsinnig viele Beutel. Warum sage ich denn immer Tüten? Beutel vorbestellt. Oder sagt, ey, wir würden gerne mal so ein Poster sehen.
Oder auch mal eine Tasse. Man könnte auch so ein Paket schnüren. Dann macht man es ein bisschen teurer, aber dann hat man so das Rundum-Sorglos-Paket.
Oh, das wäre wirklich so unique. Und die sind, also wir haben wirklich das mit schönste Merchandise, was ich für einen Podcast unserer mittelgroßen Größe sehe. Was andere dafür hässliche Sticker in die Welt reinscheißen, wo sie einfach nur bei Canva reingehen und irgendwie sich einen Font aussuchen und schreiben, Kulti und Schmulti sind der Feuerwehrcast. Also bei uns kriegt ihr echt noch Qualitätsware, wo echt lange, lange dran gesessen wurde. Und mit ganz viel Liebe, weil wir lieben. Wir lieben Filme. Das hat doch mal irgendeine Fernsehzeitung bestimmt gemacht. TV Movie war das. Wir lieben Filme. Marketing.
Ich liebe auch Filme. Nicht jeden, aber die meisten.
Manchmal habe ich das Gefühl, eher wenige, aber hey.
Ja, ich kenne einen, der hatte so einen Blog, der da hieß, in meinem Herzen haben viele Filme Platz.
Schön.
Das fand ich immer sehr rührend.
Jetzt verabschiede ich mich nochmal von der Community. Wie lange soll die Abmoderation noch dauern? Sag doch mal Tschüss.
Keine Ahnung. Die 90 Minuten schon voll. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bye, bye.